Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eggers. Diesmal zu Gast ist Szilard Todd von ePilot und er macht dort das ganze Technologiethema. Er ist sozusagen der CTO hinter ePilot, das er zusammen mit Michel Nicolai gegründet hat. Und ja, ich fand es echt spannend, mal jemanden an der Strippe zu haben, der jetzt sozusagen international super erfahren ist, ein super Experte ist in all diesem IT-Tech-Zeugs, der weiß, wie auf der Welt entwickelt wird, mit welchen Technologien, wie man auch mit internationalen Teams, Entwicklerteams zusammenarbeitet, der das alles mitbringt, dieses Mindset, und sozusagen in die deutsche Energiewirtschaft einsteigt. Und wie man dann sozusagen bei ePilot die Story da sich anschaut, wie macht man sowas? Man hat eine Idee und denkt sich, okay, die deutsche Energiewirtschaft braucht uns. Wir wollen E-Commerce einführen sozusagen. Und mehr als diese Idee, kleines Konzept dahinter und im Februar ist die E-World. Wie kriegt man sowas technologisch auf die Beine gestellt? Von damals und bis heute. ePilot hat ja eine ganz coole Entwicklung hingelegt mittlerweile. Und das alles bespreche ich mit Szilard und versuche auch mal zu checken, was könnten jetzt EVUs, deutsche Stadtwerke davon lernen? Wie würde er das machen, wenn er im IT-Chefsessel eines Stadtwerkes sitzen würde und diese alten Legacy-Systeme sieht und so weiter und so fort? Das besprechen wir auch. Und ja, schönes Gespräch. Ich würde das gerne fortsetzen mit anderen Tech-Leuten aus dem Bereich. Insofern, wer jemanden kennt und weiß, freue ich mich gerne über Input und jetzt erstmal viel Spaß beim Szilard und seinem Podcast. Jo, insofern sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Utility 4.0 Podcastes. Der letzte ist schon ein bisschen länger her, Ende Januar werdet ihr wissen, warum es so lange gedauert hat. Ich habe noch einige spannende Podcasts hier in petto und jetzt nehme ich wieder einen neuen auf und zwar mit Szilard, der sich hier auch gleich mal vorstellen wird. Er ist von ePilot. ePilot war schon mal mit Michelle hier ganz am Anfang im Podcast und wir haben über ePilot geredet und heute freue ich mich, dass Szilard da ist, der die technische Seite von ePilot gebaut hat und betreut. Und ja, erstmal hallo, Szilard.
Ja, freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
Ja, cool. Ich mich auch sehr, eben weil mich halt auch die technische Seite sehr interessiert. Und bevor wir da so einsteigen, also mein Plan war heute so ein bisschen, haben wir eben besprochen, dass ich selber auch mal ein bisschen besser verstehe, wie überhaupt so eine ePilot-Technologie, so eine Software gebaut wird von jemandem, der aus so einer Cloud-Software-as-a-Service-Ecke kommt. Das wollen wir uns ein bisschen angucken und dann immer so die Standardfrage auch mit Blick auf Stadtwerke in der Energiewirtschaft. Wie gehen die heute mit IT um? Wo kommen die her? Wo müssen die hin? Und wie schaffen die das irgendwie unter den vielen Restriktionen wie keine Leute, kein Geld, keine Ahnung? Dass wir da auch mal ein bisschen reingucken. Genau, das sind so die beiden Elemente. Aber vorher ist mir immer wichtig, auch nochmal rüberzubringen, wer da in der Energiewirtschaft eigentlich so am Start ist und warum Leute Bock haben, da zu arbeiten. Und Szilard, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer du so eigentlich bist, wo du herkommst, wo du lebst, so ein bisschen wie kommt es, dass du heute da bist, wo du bist?
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, wo komme ich her, wer bin ich? Szilard Todd. Ich bin vor langer Zeit mal in Rumänien geboren und habe dann mich quasi nach Deutschland durchgearbeitet durch meine Eltern, habe verschiedene Stationen durchgemacht, komme eher aus dem Investmentbanking, quantitative Finanzenbereich, habe okay. mein Leben lang schon in zwei Welten gelebt. Das war einmal die Business-Seite und die andere Seite eben IT. Mein Bruder zum Beispiel ist relativ früh in Silicon Valley, war bei Google. Das heißt, ich hatte auch immer so die Nähe zu den führenden IT-Tech-Companies und habe, wie gesagt, in beiden Welten gelebt. Ja. Sodass es dann für mich auch relativ natürlich war, beides zu verbinden. Ich war dann bei einem Fintech-Startup vor längerer Zeit mal auch mittlerweile wirklich ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Die heißen Solective. Ja. Da habe ich die Produktentwicklung zu einem Zeitpunkt auch mitgeführt, sodass ich auch dort letztendlich die zwei Stärken, die ich habe, ne, die Business-Seite und die IT-Seite verknüpft habe.
Darf ich kurz nachfragen? Also ja, wann seid ihr hier nach Deutschland gekommen dann oder du mit deiner Familie?
Schon 2 Jahre war ich da, ne? Deswegen, okay. Ich wurde quasi mitgenommen, importiert. Also sehr lange in Deutschland schon.
Und in welcher Ecke wart ihr dann? So in
das ist Hessen, so zwischen Siegen und Gießen.
Okay. Und dann hast du da so deine Jugend verbracht quasi und hattest dann wahrscheinlich immer eine Affinität zu Zahlen dann wahrscheinlich. Oder Fintech, so, oder hört sich so quantitativ, bist du so ein Mathe.
Ja, auf jeden Fall. Immer viel mit Mathe zu tun gehabt. Ja. Wie gesagt, auch im Studium mich fokussiert erstmal auf Business, quantitative Finanzen und die andere Hälfte eben Informatik.
Ja.
Und da habe ich auch Michelle kennengelernt im Grundstudium beziehungsweise so Orientierungsphase. Also deswegen, wir kennen uns seit dem Studium und da sind wir halt, wie gesagt, auch befreundet gewesen, zusammengewachsen, haben viel durchgemacht natürlich auch und Spaß gehabt. Okay, ja, und dementsprechend, danach haben sich unsere Wege erstmal so ein bisschen getrennt, weil wie gesagt, ich bin dann eher Richtung Finanzwesen, er ist dann in die Richtung erneuerbare Energien und eine Zeit lang haben wir quasi in komplett fremden Branchen gearbeitet und auch gelebt, also ich eher Finanzen, dann Fintech und dann Tech komplett. Mhm. So dass ich halt von der Finanzindustrie immer stärker einfach in die Technologiebranche dann rübergewandert bin. Hab selbst auch viel programmiert und dementsprechend.
Hast du auch selbst viel angelegt? Ich würde immer denken, dann weißt du bestimmt, jetzt bist du richtig so ein Anlegefuchs und hast jetzt auch schon deine Schäfchen im Trockenen. Oft ist es ja nicht so mit dem Schuster und seinen Leisten, oder?
Ich habe wahrhaftig eine Zeit lang mehr angelegt als jetzt. Also jetzt ist es eher passiv, weil auch das Fintech-Startup, bei dem ich war, da geht es um passives Investment, ETF. Exchange-Traded Funds, das ist ein sehr großer Trend, also passives Investing, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen.
Ist das so wie dieses, kannst du mal kurz einen Exkurs machen, was ist dieses passive Investing?
Ja, passives Investieren heißt letztendlich, dass du gar nicht versuchst, aktiv Aktien auszuwählen zum Beispiel. Ja. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel aktiv, wenn du aktiv investierst, würdest du sagen, ich glaube, Apple wird steigen, dann kaufe ich eine Apple-Aktie und Facebook und vielleicht Daimler.
Ja.
Oder du kaufst dir einen Fonds, der aktiv gemanagt ist. Dann machen das die Fondsmanager für dich und du zahlst eine Managementgebühr.
Ja.
Und das, der Gegensatz dazu, dieses aktive Management ist eben passives Investing. Das heißt, es gibt einfach einen Index. Das ist ein ganz klares Regelwerk, wo drin steht, der Index besteht aus den 30 größten Aktien in Deutschland. Die sind so und so gewichtet. Dann weißt du hundertprozentig, wie das Ding funktioniert. Und du kaufst letztendlich ein Produkt, was den Index abbildet. Und daraus resultierend hast du dann entsprechend einfach ein passives Income, weil du einfach passiv diesem Index folgst.
Ich kriege jetzt immer Werbung von diesen Trade Republic-Leuten, weißt du? Die werben ja immer damit so mega aggressiv, auch in meiner Timeline, dass man so auch so Teile von Aktien handeln kann. Das ist aber noch extremer in die andere Richtung eigentlich dann, oder?
Das ist noch extremer aktives Investing.
Ja.
Da gibt es ja relativ viele Plattformen. Früher waren CFDs super. Ich weiß nicht, ob du mal schon gehört hast. Das ist im Prinzip ein ähnliches Konstrukt gewesen. Das ist eigentlich das ganze Thema, wo ich eigentlich herkomme, diese ganze quantitative Thematik, Derivate und irgendwelche Konstrukte, die es einem ermöglichen, trotzdem irgendwie Rohstoffe zu kaufen als Privatinvestor und so weiter und so fort. Das gab es früher alles schon mal, hieß halt vielleicht ein bisschen anders.
Jetzt hast du es halt auf dem Handy so, ne?
Genau, jetzt hast du es auf dem Handy, ist halt super einfach, weil du sagen kannst, hey, ich habe hier, weiß nicht, 10 Euro extra, weil ich bei McDonald's war und die übrig geblieben sind und zack, die investiere ich mal in ein Zehntel von einer Daimler-Aktie oder ich weiß nicht.
Ja. Aber es ist auch cool, dass so jemand wie du, der sich eigentlich mega damit auskennt und auch quasi alles gut beurteilen kann, am Ende des Tages dann sagt, nee, mach lieber das Passive. So irgendwie, krass. Das ist so eigentlich ungewöhnlich. Eigentlich würde ich denken, ja, du bist auch voll drauf und machst auch Viertelaktien und Zehntel, aber...
Ich hab wahrhaftig einen größeren Trade gemacht, jetzt in der letzten Krise letztendlich auch, wo ich auf Volatilität spekuliert habe, dass die Volatilität sich letztendlich wieder normalisiert. Klar, da bist du halt eher im Derivategeschäft. Als Privatkunde kommst du sehr schwer an irgendwelche Konstrukte dran, die sowas abbilden. Mhm. Das war aber ein letzter größerer Trade, der aktiver Natur war. Ja. Der war zum Glück auch erfolgreich.
Okay.
Ja, ansonsten würde ich jedem sagen, Finger davon, weil du musst einfach wissen, was du tust. Du musst dich mit Unternehmen auseinandersetzen. Ja, und da musst du schon tief reingehen. Und Warren Buffett sagt ja nicht umsonst, investiere lieber privat, lieber passiv als Privatperson, weil das ganze aktive Investment, das ist halt einfach unglaublich viel Aufwand, das musst du fulltime betreiben. Ja. Ansonsten ist das im Prinzip wie ein Casino. Ja.
Okay, ja, danke. Übrigens, es raschelt immer so ein bisschen bei dir. Ich weiß, es gibt jetzt so einen Trend, so dass Leute irgendwie so eine wohlige Atmosphäre bekommen, wenn sie sozusagen so Geräusche hören, ist so ein Trend insofern. Aber ich glaube, das ist so an der
Kopfhörer?
Ja.
Ja, das kann sein. Ich halte es mal ein bisschen nach oben.
Genau. Ja, cool. Also du musst also noch Geld verdienen und das ist wahrscheinlich auch gut für ePilot und das ist wahrscheinlich auch was, worauf du Bock hast. Du hast jetzt gesagt, Michelle hast du kennengelernt schon im Studium und dann haben sich eure Wege getrennt. Du hast deinen Bruder gehabt, der irgendwie drüben in den USA war, war schon bei diesen angesagten Firmen. Ihr habt euch wahrscheinlich immer sozusagen, stelle ich mir das vor, so ein bisschen ausgetauscht und auch ein bisschen angefixt. Wie war dann deine berufliche Start? Du hast jetzt gesagt Fintech, quantitative Analyse, dieses ganze Thema und dann bist du da aber irgendwann raus, oder?
Genau, ich habe dann im Prinzip die Finanzwelt hinter mich gelassen, habe auch gekündigt und dann mich einfach umorientiert und geschaut, bei welcher Tech-Company komme ich runter, habe mich dann bei vielen Tech-Companies beworben, Klassiker, Google, Amazon, Facebook, aber eben auch so eine neue Firma, die noch zu dem Zeitpunkt ein bisschen kleiner war, die heißt Atlassian und bin ja dann einfach komplett all-in Richtung Technologiebranche gewechselt. Ich meine, es war sowieso meine Leidenschaft, ich war sowieso schon halb drin mit dem Fintech-Startup, wo ich dann tätig war. Und bin dann letztendlich, oder habe mich dann auch dafür entschieden, weil es war einerseits in Australien, andererseits eine Firma, die zu dem Zeitpunkt vor, ich glaube, 6 Jahren war das jetzt, die waren knapp 800 Mitarbeiter, also hatten eine sehr, sehr gute Größe auch, nicht zu klein, nicht zu groß, vorm IPO, also war noch eine private Firma. Ja, und habe mich dann dafür einfach entschieden, von den ganzen Tech-Firmen.
Und wieso hattest du gleich so diese internationale Sicht? Ist es so, meine, man kann ja auch sagen, gut, man ist hier in Deutschland, wolltest du gleich bei den ganz großen Playern mitspielen? Oder was war so die Motivation? Oder hat dein Bruder dir einfach so ein bisschen die Scheu auch genommen oder so? Kann man immer noch vorstellen, dass manche sagen, ja, gleich bei Google bewerben, mal Moment mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen kleiner anfangen? Oder bist du einfach so ein selbstbewusster Mensch?
Frage. Ich habe mich auch hier in Berlin beworben, ne, zu dem Zeitpunkt damals. Hatte auch ein paar Angebote, aber ich habe mir einfach gedacht, hey, Berlin, das läuft mir nicht weg. Also ich kann jederzeit wieder nach Berlin. Das ist ja nicht so weit weg hier, auch quasi Heimat, mehr oder weniger. Mhm. Aber ne, so eine Chance, nochmal ins Ausland zu gehen, komplett Neues nochmal zu erleben, fand ich immer schon spannend. Ich war auch damals schon im Studium, verschiedene Praktika, Thailand, London. Durch meinen Bruder war ich oft in San Francisco auch. Mhm. Ja, habe einfach immer auch Affinität gehabt zu reisen und woanders hinzugehen. Ja.
Und dann nutzt man die Gelegenheit, wenn man noch wenig Ballast hat.
Genau.
Eh gerade gekündigt hat, ne, dass man sagt, schickt mich mal irgendwo hin. Und dann ging es gleich nach Australien. Mega weit weg. Früher haben die Engländer, glaube ich, ihre Gefangenen als erstes dahin geschickt. Und da war Atlassian quasi, die, die waren da ansässig. Und ja, ich kenne Atlassian auch jetzt über dieses Confluence und Jira, diese beiden großen Produkte. Aber du bist, glaube ich, ein bisschen früher dort gestartet. Und ja, was war dein Job dann da? Dann bist, in Sydney war das sogar auch, ne?
So, genau, in Sydney. Ja,
cool. Und was war dann dein Job, den du da?
Da war ich dann Produktmanager, also letztendlich verantwortlich für Produkte, also auch dort letztendlich die Produkte weiterzuentwickeln für die Kunden und bin dann eher aus einer technischen Schiene erstmal gekommen. Das war dann ein Integrationsprodukt, wie man verschiedene Atlassian-Produkte on-premise gehostet, miteinander verknüpft. Das klingt komplex, war auch komplex und bin dann eher Stück für Stück so in die ganze Software-Development-Schiene gegangen. Also Bitbucket sagt dir vielleicht nicht unbedingt etwas. Nee. Das ist einfach ein Tool, mit dem du deinen Source-Code als Entwickler hosten kannst. Mhm. Und dann gibt es die großen eigentlich GitHub und GitLab und dann mittlerweile ein bisschen abgeschlagen Bitbucket von Atlassian. Und dann letztendlich meine letzte Station war einfach Jira Software. Mhm. Das heißt auch dort Jira für Softwareentwickler, das Produkt entsprechend mit weiter voranzutreiben.
Woher konntest du jetzt programmieren, so auf dem Level auch? Hast du das ja irgendwann früher drauf geschafft oder musstest du das gar nicht? Oder wie hast du dich da so rangesneakt an dieses ganze?
Das habe ich einfach privat, also immer wieder privat. Ich hatte auch schon im Studium Ferienjobs, Werkstudentenjobs, habe als Freelancer gearbeitet, auch als Entwickler. Ja, haben mir das letztendlich selbst beigebracht.
Und das reicht dann auch, das geht dann auch. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch ein sehr schlaues Köpfchen, denke ich. Aber ich denke, kann man sich so hier aneignen, dort, weil man sieht auch immer so Kurse, so werde Python-Entwickler oder in 3 Tagen und so, dann gibt es immer so Kommentare in diesen ganzen Mails. Ja, ihr könnt ein bisschen Fingerübung machen, aber wenn ihr mal richtig in einem zeitkritischen oder in einem Projekt oder so drin seid, das ist ein ganz anderer Schnack, da irgendwie Software zu entwickeln, zusammen mit vielen anderen und dann einen gewissen Stil auch zu haben bei der Programmierung und so. Kannst du das bestätigen oder ist das gar nicht so? Ist das ein bisschen hochgebauscht von mir jetzt hier? Oder?
Also ich glaube, es ist schon, also bei Atlassian habe ich dann gar nicht mehr entwickelt. Da habe ich dann eher das Produkt geleitet, auch von der Produktperspektive. Mhm. Aber hilft natürlich, wenn man versteht, wie Entwickler ticken, um einfach auch mit denen zusammenzuarbeiten. Aber entwickelt selbst habe ich zum Beispiel im Fintech-Startup nebenher ein Spiel für einen App-Store und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich super eleganten Source-Code schreibe und mittlerweile bin ich da auch relativ weit von entfernt. Mhm. Aber es ist schon so,
ist jetzt meine persönliche Ansicht, dass sich Entwicklung maßgeblich verändert hat über die letzten Jahre. Ja. Also wenn du jetzt 15 Jahre zurückschaust, da musste man sich selbst noch einen Server irgendwo hinstellen, den Server installieren, deine Webseite drauf launchen, HTML, CSS deployen. Ja. Ja, also all die Thematik musstest du selbst machen. Du musstest das Ding, also den physischen Server, den Kasten irgendwo hinstellen, betreiben, updaten oder auch nicht. Aber du musst eigentlich alles machen. Ja? Ja. Du hattest dann vielleicht Erfolg und hast dann Mitarbeiter gehabt oder mehrere Leute, die das dann für dich gemacht haben. Aber du musstest einfach unglaublich viele Dinge machen. Und heutzutage...
Auch drauf haben, ne? Sozusagen.
Auch drauf haben, ja.
Ja. Mhm.
Und heute? Und heutzutage ist es unter dem Stichwort Assembler, das ist der große Trend, dass du ganz, ganz viele Sachen einfach nimmst, die es schon gibt, die andere smarte Leute entsprechend schon entwickelt haben. Ja, das klassische Beispiel Amazon AWS, die nimmst du jetzt einfach, um deine Infrastruktur abzubilden. Ja. Das heißt, du würdest jetzt nicht mehr einen eigenen Server hinstellen, sondern du nimmst jemanden wie Microsoft Azure, Amazon, Google Cloud und die betreiben deine Software auf deren Servern, virtuellen Servern oder sogar serverless. Aber das Thema werden wir sicherlich später nochmal besprechen.
Ja, können wir nochmal rein. Ich stock gerade bei dem Wort Assembler. Das war doch früher aber auch so eine Programmiersprache.
Eine Programmiersprache, das stimmt. Aber,
ja, und, ne, aber
ich sehe Entwickler als Assembler in dem Sinn, dass sie sich die Sachen zusammenbauen oder packen, was sie benötigen. Das ist einmal die Infrastruktur von Amazon. Das ist vielleicht ein Framework, was du zum Entwickeln brauchst.
Ja,
okay. Dann brauchst du spezifische Funktionalitäten. Dafür gibt es dann wieder Libraries und so weiter und so fort. Ich sehe das unter der Brille. Das heißt, viele Probleme musst du gar nicht mehr selbst lösen.
Ja.
Dann musst du einfach nur klug genug sein, die zusammenpaketieren.
Genau. Und dann hast du dann die Infrastruktur, die das zusammengehört, und dann kannst du dich im Wesentlichen vielleicht dann auch konzentrieren auf das Eigentliche, auf das Programmieren. Das ist wahrscheinlich das, was du auch sagen wolltest. Früher musste man sich viel um das Drumherum und die Infrastruktur kümmern und man hat noch keine Zeile Code geschrieben, bevor man das erstmal hat, oder musste sogar vielleicht Mitarbeiter wirklich einstellen, die das drauf haben. Und heute kannst du das mit ein paar Klicks erledigen. Ne? Und
ja.
Okay. Und okay, das ist also, da warst du da unten in Sydney. Ja, stelle ich mir jetzt nicht so schlecht vor. Wie viele Jahre warst du dann da?
Ich glaube, 3 Jahre.
3 Jahre. Hm. Und wie ist so dein Resümee aus der Zeit dort? War das irgendwie, warum hast du nicht noch länger gemacht? Ich meine, 3 Jahre, war dann irgendwann der Punkt erreicht?
Ja, Michel,
der war der Punkt.
Wirklich? Ja. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, zu wechseln oder irgendwo was Neues zu tun oder zu machen. Mhm. Aber wir waren ja ständig im Kontakt. Und ja, die Idee von ePilot hat er mir auch schon, bevor ich nach Australien gegangen bin, mal gepitcht, an meiner Hochzeit, um ehrlich zu sein. Da hat er mir erzählt.
Schön, noch so Idee, kurz vor.
Genau.
Komm noch mal mit, kurz rüber. Ich muss dir noch was pitchen. Ja. Solche Freunde braucht man, ey.
Ja. Ja, aber das war dann so ein bisschen, ne, komm, hier Australien war eh alles schon klar. Und das hätte ich meiner Frau nicht verkaufen können. Hey, wir bleiben jetzt doch hier.
Ja.
Und ja, wie gesagt, bin ich erstmal in Australien. Also das habe ich schon mal gehört, das Thema. Und irgendwann kam halt Michel wieder zu mir, hey, ich mache es jetzt. Ich will meine Firma gründen. Ich habe schon Investoren in der Tasche.
Ja.
Richtig coole Leute. Das ist die Idee. Hat mir im Prinzip dann auch erklärt, wie der Markt tickt, weil ich ja, wie gesagt, vom Energiemarkt bis dato überhaupt keine Ahnung hatte. War davon sehr weit entfernt. Ich kenne das halt vom Energiekonsumieren, wie jeder mal Endkunde. Aber wie der Markt funktioniert, wusste ich nicht. Und das hat er mir alles so erklärt. Einerseits die ganzen großen Makrotrends. Klar, einerseits das Thema Digitalisierung. Da spielt ein ganz großes Thema die fragmentierte alte Legacy-Landschaft, Software-Landschaft, die einfach in dem Markt existiert, die über Jahrzehnte quasi aufgebaut wurde. Mhm. Das zweite Thema, der ganze Trend Commodity zu Non-Commodity, immer kleiner werdende Margen. Das fand ich auch schon sehr spannend, schon die zwei Thematiken zusammen. Ja, und dann das dritte Thema auch so ein bisschen der kulturelle Wandel. Einerseits von den Endkunden, was die Endkunden erwarten, und auch der Versorger selbst, wie der sich wandelt, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und die drei Thematiken fand ich einfach super spannend, weil es relativ schnell klar wurde, hey, der Markt, da ist super Potenzial, um da einfach auch den Markt ein bisschen umzukrempeln.
Ja, aber ist das nicht auch dann diese Überlegung, da unter den Blinden ist man als Einäugiger wieder der König so ein bisschen? Weil, ich meine, man kann es ja auch negativ darstellen. Man gilt in eine alte, verkrustete Branche, wo auch noch die Margen runtergehen, wo alle nur Stress und Probleme haben, ist doch viel cooler, dann Australien so ein Produkt für die ganze Welt zu machen. Also auch nicht so, also so denke ich, du schreibst ja Code für theoretisch alle auf der Welt, die irgendwie programmieren wollen. Das ist von der Zielgruppe ja viel spannender und du kannst so, und das ist für mich, verengt sich das alles, wenn du das so erzählst. Deutschland, Energie, Legacy,
Margen sinken. So, das ist so wie so ein Trichter, der immer enger wird. Und du sagst jetzt so, nee, das reizt mich eigentlich. Was?
Absolut, weil ne, bei so einer Firma wie Atlassian, Google, Atlassian hat ja auch ein IPO gemacht. Also ich habe da coole Sachen miterleben dürfen, aber letztendlich bist du in so einer großen Firma wie Atlassian, hast du viel kleinen Einfluss. Ja, natürlicherweise, du hast vielleicht multiple Teams, aber du würdest ja niemals das ganze Unternehmen in eine gewisse Richtung steuern können. Ja. Das funktioniert da gar nicht mehr. Das heißt, klar, den Impact, den du hast, ist das eine Thema. Mhm. Und des Weiteren zu so einer Firma wie Atlassian kann man immer wieder zurückgehen. Ja, die sind ja da, die bleiben ja auch. Die haben 2 Millionen Kunden, da hast du andere Probleme, die du lösen musst, aber was mit aufzubauen, ein Problem zu lösen, überhaupt zu schauen, ist das, was man davor hat, überhaupt ein Problem, wofür jemand bereit ist zu bezahlen, das ist ein anderes Thema. Das kriegst du nicht so oft, die Möglichkeit. Und ich denke, da auch wieder mein analytisches, ne, wo ich herkomme, du hast im Prinzip ein limitiertes Risiko. Mein Risiko war damals, hey, ich probiere das aus und das funktioniert nicht und dann macht man das halt mal ein bisschen und du hast halt eine sehr, sehr große Upside. Und
das ist cool, dass du da so rangehst, ne? Du sagtest eben, gut, Berlin ist immer noch da, kann ich immer noch machen, jetzt sagst du auch wieder, Atlassian ist immer noch da, also du machst da wirklich auch ich weiß nicht, ob es eine quantitative Analyse ist, aber guckst, welche Sachen sind unveränderlich, wo kann ich wieder zurückgehen, wo tut sich eine Chance auf, sei es jetzt international oder auch dann mal richtig Gründer sein oder Unternehmer, ne? Das klingt ja so ein bisschen raus. Das kann ich gut verstehen. Was ist überhaupt mit diesem ganzen Energiethema? Hat dich das dann auch irgendwie gepackt, so Erneuerbare, wir retten die Welt, Klima und so ein Ding? Oder sagst du eher, das ist jetzt vielleicht nice für mich so als Endkunde, aber das pusht mich jetzt nicht so, dass ich so an der deutschen Energiewende mit über Bande vielleicht auch aber mitarbeiten kann?
Also ich finde das natürlich schon spannend, weil das einfach ein krasser Trend ist, der für alle einfach unglaublich wichtig ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was mich auch persönlich interessiert. Nur wenn ich mich dann vergleiche, mein Interesse zum Beispiel im Vergleich zu Michels Interesse, der wirklich auch damals an Solarmodulen geforscht hat, aktiv im Fraunhofer, da sind halt schon Welten dazwischen. Also mein Interesse war schon eher so, dass das ganze quantitative Finanzwesen und auch dann letztendlich die Produktwelt, Softwareproduktentwicklung und diese ganze Thematik, wie die Energiewelt auch funktioniert, davon bin ich oder war ich relativ weit entfernt. Ne? Ich fand eher das Problem spannend, was man eben auch wiederum der Software in so einem Markt ermöglichen oder erreichen kann und daraus resultierend über Bande eigentlich auch diesen Impact generieren kann. Mhm. Aber wie gesagt, für mich im Vordergrund eher das Problem zu lösen, der Enabler zu sein durch Software, durch die IT.
Ja. Okay, also bist du dann wieder hier nach Deutschland, immer noch nicht Berlin, Pulheim hast du eben gesagt, aber ist ja immer noch da auch.
Genau, erstmal Köln, genau.
Ja, genau. Und dann Pulheim. Ja, also andere Richtung. Ja, genau. Bist dann aber hier gelandet mit dem Michel und ich glaube, ihr habt es dann einfach auch gegründet, ePilot, ne? Ihr wart also vom Anfang an, habt ihr dieses Unternehmen hingestellt, der Michel mit auch Sinn für plakative, vermarktbare, twitterbare Sätze sagt ja immer, ja, wir wollten, dass Energie kaufen so einfach ist wie Schuhe kaufen bei Zalando, so als Metapher. Mhm. Kann man das, glaube ich, mal hier in den Raum stellen. Da bist du dann also hier nach Köln. Und ja, deine Aufgabe war jetzt, das ganze Thema technologisch irgendwie auf die Beine zu stellen, ne? Und wie fing das denn an? Also ich weiß, ihr hattet irgendwie jemanden, der schon ein bisschen Technologie mitgebracht hat, einen Investor oder so. Wie fing das an? Erzähl mal, was hast du vorgefunden?
Genau, also letztendlich das Erste, was man immer machen muss, muss ich überlegen, klar, wie will man das aufbauen von der Architektur? Das heißt, man muss das Business verstehen, man muss daraus resultierend ableiten, wie man das Ganze filetieren könnte in eine Art Sprache, die auch Entwickler dann verstehen, die logischen Zusammenhänge abbilden und so weiter und so fort.
Aber hattest du noch, wenn ich unterbreche, hast du jetzt dann da sein Atlassian-Ding noch im Kopf gehabt, quasi wie dort Software gebaut wird und hast versucht, das jetzt zu übertragen auf das Problem, was der Michel dir so erzählt hat? Oder hast du neu angefangen zu überlegen?
Also schwierig, weil einfach Atlassian natürlich mittlerweile schon so groß war. Schon einfach, ja, die haben ja ganz andere Ressourcen, ganz andere Leute, ganz andere Technologien im Einsatz. Das ist immer relativ schwer, wobei auch in vielen Bereichen vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt state of the art, weil ne, auch eine große Firma durchläuft ja auch verschiedene Wellen. Klar. Das heißt, manchmal zu advanced und manchmal vielleicht noch nicht advanced genug. Und das war dann einfach eine Kombination. Also man muss im Prinzip den Kontext, den man hat, den man vorfindet, selbst evaluieren und überlegen, ja, wie starten wir? Ne? Womit können wir an den Start gehen? Technologischer Natur, das ist so eher die Framework-Auswahl. Womit können wir an den Start gehen? Richtung Team oder auch Entwickler. Mit wem kann ich da überhaupt starten? Was für ein Team können wir da an den Start bekommen?
Und was hast du dir da ausgesucht jetzt so? Also du bist dann, hast wahrscheinlich diesen ganzen Stack oder wie man das nennt, was man so an Technologien hat, so durchgegangen im Kopf, stelle ich mir vor. Und kannst du mal so ein Beispiel nennen, was du da, Framework, vor was standst du da jetzt vor so einer Wahl? Oder was muss man sich vorstellen? Was ist genau. zum Beispiel so ein Framework? Ist links rumgehen, was ist rechts rumgehen? Kannst du das mal versuchen?
Genau, wir haben ja auch schon einige Sachen oder Iterationen hinter uns, aber klassisch würdest du erstmal eine Sprache auswählen, mit der du ein Produkt entwickeln möchtest. Ja, Java. Da gibt es einfach verschiedene, Java. Und das haben wir auch damals gewählt, zum Beispiel Java, weil wir einfach einen Zugriff auf einen Pool von sehr, sehr vielen erfahrenen Java-Entwicklern einfach hatten. Mhm. Ja, dann merkt man direkt die erste Abwägung, die man treffen muss. Ja, es gibt so viele Sprachen. Eine Sprache ist letztendlich nur eine Art, ein Problem zu lösen. Dann hast du die Constraints, wen kriegst du überhaupt, wie kannst du das ganze Team weiter auch expandieren und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen musst du einfach abwägen, um zu schauen, für den ersten Schritt, um überhaupt so eine Art Proof of Concept, ein MVP, ein Minimum Viable Product rauszubekommen, wie kannst du das ermöglichen? Unter einem gewissen Zeitdruck, das möglichst schnell zu tun, um natürlich auch zu schauen, gibt es Kundeninteresse? Ja, nein. Mhm. Wenn ja, wie kann man das aufbauen, den Kundenstamm erweitern, die ersten Kunden gewinnen, Feedback einsammeln, iterieren? Und immer vor diesem Hintergrund, Geschwindigkeit, waren es also die ersten Abwägungen. Also wir haben uns damals für Java entschieden. Und das war die nächste Abwägung, Frontend, Backend. Das ist so ein bisschen die ganz plakative Zweiteilung. Also Backend ist, wenn man so möchte, alles, was im Hintergrund Logik genau passiert. Und Frontend ist das, womit du interagierst als Kunde. Ja, das ist die UI.
Ja.
Das User Interface.
Ja.
Und da haben wir uns auf React dann entsprechend eingelassen.
Und Java ist dann Backend und Frontend oder ist es?
Java ist eine klassische Backend-Sprache, die sehr weit verbreitet ist, dass unglaublich viele Entwickler, die viel Java-Erfahrung haben. Atlassian zum Beispiel selbst war auch im Kern, im Backend, hauptsächlich Java. Mhm. Und gerade wenn du jung bist, musst du dich erstmal auf ein paar wenige Sprachen fokussieren. Und das Ganze entsprechend dann auch.
Ich hatte immer mal so gehört, dass Java immer so groß und so mächtig und so, dass nicht so leichtgewichtig ist.
Absolut.
Das, ja. Aber hat auch seine Gründe und seine Vorteile und seine Nachteile.
Aber das ist erstmal die Sprache. Ja. Und dann, wenn man die Sprache hat, dann ist als nächstes eigentlich die Framework-Auswahl. Also wie kann man das im Prinzip dann nochmal ein Framework, was man drüber stülpt, die Sprache mit Funktionalitäten, vereinfacht gesagt, anreichern. Da gibt es einfach Standardfunktionalitäten, die ein Framework vielleicht mitbringt, die du dann einfach benötigen wirst. Ja. Und dementsprechend ist das dann meistens die zweite Entscheidung, die man treffen würde. Sprache, Framework.
Ja.
Auch verschiedene, ja. So, ich habe es schon gesagt, auf der Frontend-Seite React ist eigentlich das Framework.
Das ist auch ein
Framework. Sprache ist JavaScript. Das heißt, JavaScript ist mittlerweile sehr populär über die letzten Jahre geworden. React kommt zum Beispiel von Facebook. Also die nutzen das und haben es auch etabliert damals. Angular ist eine andere JavaScript-Sprache, kommt von Google. Und dann gibt es noch was, das heißt Vue. Das sind so die drei gängigsten Frontend-Sprachen. Genau, das ist auch von Ex-Facebook-Mitarbeitern entsprechend etabliert worden. Ja, aber da gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene andere Frontend-Sprachen.
Okay. Also du hast gesagt Java, du hast gesagt Framework im Frontend, das mache ich im Backend. Ich habe im Hinterkopf, okay, Java-Entwickler. Wo hattest du die Entwickler jetzt eigentlich her? Waren die schon da oder?
Normalerweise machst du eher so lokal und dann gehst du offshore. Wir haben es genau umgekehrt gemacht. Also wir hatten durch entsprechend die X&IV als einer der Investoren eben Zugriff auf einen Pool von wirklich vielen Entwicklern, die entsprechend in Vietnam sitzen. Mhm. Und das Spannende wiederum auch, bei Atlassian habe ich auch schon mit vietnamesischen Entwicklern gearbeitet, weil Atlassian zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die hatten da 300 bis 400 Entwickler, die haben komplett alles an mobilen Applikationen in Vietnam entwickeln lassen. Mhm. Deswegen war das für mich jetzt auch kein, oh mein Gott, ich habe von Vietnam noch nie was gehört. Ich kannte das schon. Und dementsprechend war das so unser Startschuss. Und das Gute war einfach auch da wieder die Abwägung, Geschwindigkeit und wenn man so möchte, Perfektionsgrad. Da haben wir einfach gesagt, hey, wir kriegen da ein Team relativ schnell zusammengebaut. Und das war wirklich innerhalb von, ich habe gestartet, ich kann es nicht genau sagen, aber Oktober, 1. Oktober war im Prinzip so mehr oder weniger Start für uns. Und dann, wo das Konzept und alles gestanden hat, sind wir nach Vietnam geflogen. Und danach gab es direkt den Kickoff mit einem kompletten Team, mit einem kompletten Scrum-Team von 8 Leuten. Das hätten wir natürlich, wenn wir selbst hätten Leute einstellen müssen, niemals so hinbekommen, weil da musst du erstmal gucken, wo bekommst du die Leute her? Da musst du hiring, da musst du vielleicht deine Kontakte anknüpfen, Leute überzeugen. Genau. Das dauert halt einfach und wir hatten damit im Prinzip sofort die Rakete starten können, hatten sofort Entwickler, konnten das, was wir konzipiert haben, sehr, sehr schnell auch angehen und einfach umsetzen. Und das war unser großer Vorteil zu dem Zeitpunkt.
Ja. Also der Michel meinte auch dann, die E-World war ja auch dann immer im Februar, wenn ihr im Oktober gestartet habt.
Genau.
Im Februar wollte er da irgendwas zeigen. Das ist das, was du meintest. Ich muss schnell irgendwas auf die Straße bringen. In einer Sprache, aber natürlich die auch perspektivisch, ne? Du hattest ja auch irgendwie, denke ich mal, so eine Vision, wo es hingehen soll, weil ihr, ich meine, was baut ihr letztlich? Oder was war, ist die Vision? Ist so ein E-Commerce oder so eine Oberfläche, um Energie und auch Energiedienstleistungen ja so zu verkaufen oder verkaufbar zu machen für Stadtwerke, dass sie dass es genauso ist, als wenn ich woanders E-Commerce mache, in anderen Branchen, Konsumgüter oder keine Ahnung. Einfach, dass ich das finde, was gewohnt ist oder was man gewohnt ist, auch von der Qualität. Okay, also dann hast du jetzt habt ihr Entwickler, dann bist du nach Vietnam. Was schreibst du denn dir da so auf? Also wie baut man so ein Konzept für so eine Software? Ist das einfach so, hast du gesagt, ja, hier ist Front, hier ist Back, da ist da, also, oder hast du irgendwas schon programmiert oder ist das alles so Systemarchitekturen oder sind es einfach so Use Cases, die man sich so ausdenkt? Ich möchte gerne im Frontend das und das sehen, das soll im Hintergrund das machen. Wie hast du denen das erzählt, den Vietnamesen, mal unabhängig davon, sprachlich, kulturell? Aber
da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Das wiederum auch sicherlich durch meine Erfahrungen in der Tech-Branche, sich vielen Tools zu bedienen, zum Beispiel von Atlassian Confluence, also zumindest mal irgendeine Art Kollaborationstool benötigt man, mit dem man zeichnen kann, mit dem man aufmalen kann, mit dem man die Konzepte auch mal runterschreiben kann. Und da gibt es einfach verschiedene Phasen von Konzepten. Also im Prinzip, du musst erstmal die Probleme klar machen. Was sind eigentlich die Probleme, die du lösen willst? Du musst deine Ziele klar definieren, idealerweise auch, wie du Erfolg messen willst später. Mhm. Und von den Problemen kommen dann immer die Ideen, ja. Was könnten Lösungsansätze sein? Und von den Lösungsansätzen leiten sich dann auch deine Business Requirements ab, deine User Stories und so weiter und so fort. Das heißt, du durchläufst im Prinzip mehrere Phasen und das ist natürlich sehr, sehr high-level initial. Dann brichst du deine initiale Idee erstmal runter in die verschiedenen Teilbereiche. Da haben wir zum Beispiel angefangen, ne? Wir brauchen ein Dashboard, wir brauchen sowas wie Organisationsverwaltung, der klassische Settings-Bereich, dann brauchst du einen Produktbereich, dann brauchst du sowas wie einen Frontend-Bereich oder Touchpoints, die du auch ausspielen möchtest im E-Commerce-Bereich. Und so haben wir im Prinzip dann die Idee modularisiert in verschiedene Blöcke, ja, und dann diese einzelnen Blöcke beschrieben. Auch die Probleme, die man lösen möchte, die wichtigsten Probleme, priorisiert, Must-Haves, Nice-Haves, Should-Haves. Und dann natürlich auch das Ganze in einer technischen Sprache abgebildet. Da ist man eher bei einer Informationsarchitektur. Ja, wie sieht zum Beispiel ein Produkt aus? Was für Informationen hat ein Produkt? Wie funktioniert das? Die Logik und so weiter. Datenmodell, genau, Architektur. Auch die Grundarchitektur natürlich übergeordnet. Wie soll das ganze Produkt betrieben werden? Da hatten wir uns frühzeitig schon auf Amazon eingeschossen und gesagt, hey, das war damals jetzt nichts Neues, aber in der Energiebranche war das schon etabliert und immer stärker am Kommen. Also am Anfang musste ich immer noch AWS, Amazon-Slides zeigen, warum Cloud und hey, Zertifikate hier und da. Mittlerweile fragt danach keiner mehr. Das heißt, auch die Energiebranche hat sich da sehr, sehr schnell auch in diese Richtung entwickelt. Aber ja, das waren auch so die ersten Entscheidungen, ja. Welcher Infrastrukturanbieter, wie sieht die Infrastruktur aus, die Architektur, wie betreiben wir das Ganze virtuell, mit welchen Servern. Da gibt es dann auch wiederum andere Entscheidungen, die man treffen muss, um letztendlich auch deine Software irgendwo betreiben zu können.
Also ich verstehe, also zum Teil hört sich das so an, als ob du wie so eine Art Kunde, der zu einem IT-Software-Unternehmen, zum Programmierunternehmen geht, dass du zum Teil einfach gesagt hast, das habe ich vor, das ist meine Vision, ich brauche vorne die und diese Tools, Elemente. Das hört sich so ein bisschen an wie jemand, der irgendwo hingeht und sagt, ja, programmiert mir mal was. Aber gleichzeitig ist es ja so, wie du jetzt zuletzt gesagt hast, du musst ja auch gewisse Grundarchitekturen mitgeben und sagen, du musst auch ja sehr genau beurteilen können, das, was sie dir da liefern und ausliefern, dass das auch sozusagen, dass das ein Fundament ist, auf dem man auch in 3-4 Jahren noch gut leben kann und auch die Wachstumsschritte hinkriegt. Wie hast du das hingekriegt? Ist es das, was du dann aus Australien mitgenommen hast, dass du weißt, okay, das ist so ein bisschen dieses Grundarchitektur Mikado, das muss ich so und so legen, damit das hinkommt, oder?
Ja, auch da macht man in der Regel verschiedene Phasen durch. Also wir haben uns damals bewusst für eine initiale, leichtgewichtige, monolithische Struktur entschieden. Also gewisse Services gekapselt, aber im Kern schon eine größere monolithische Applikation.
Also schon aufgebaut. Altmodisch so ein bisschen. So heute sagt man ja Monolithen. Ja, oder so.
Genau, aber es kommt immer darauf an. Ne? Also ja, es gibt jetzt einen Trend, wo viele sagen, hey, Monolithen sind gar nicht so schlecht. Also ja, auch da würdest du Fans viele verschiedene Fans, Ansätze, Fans und ja, auch keine Fans finden. Aber klar, der große Vorteil von einem Monolithen ist, es ist einfach wesentlich unkomplizierter. Ja. Das heißt, du kannst viel schneller entwickeln. Mhm. Du musst eben nicht zum Beispiel 10, 20, 50 verschiedene Bestandteile autonom voneinander betreiben und dann zusehen, dass sie synchronisiert bleiben, miteinander kommunizieren können und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, ein monolithischer Ansatz ist einfach immer, meiner Meinung nach, ein extrem einfacher Ansatz für einen relativ schnellen Start, um ein Proof of Concept, ein MVP zu launchen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch relativ schnell die weiteren Services dann stärker gekapselt und dann auch ja, ne, um den Monolithen herum immer weitere kleinere Services, also Microservices, dann drumherum gebaut, sodass wir im Prinzip den Core einmal stehen hatten und dann immer mehr Microservices gebaut haben. Das heißt, also, das war relativ schnell auch unsere Strategie, dort immer kleiner auch zu werden, weil auch entsprechend die Teams gestiegen sind. Wir sind dann von einem auf zwei und dann auf drei Teams hoch. Okay. Und dann haben wir irgendwann angefangen, auch entsprechend komplett zu diversifizieren und weltweit vor allem auch mit Fokus in Deutschland einzustellen. Ja.
Okay, also als seid ihr quasi mit dem Monolithen durch die Tür und habt ihr dann immer weiter wieder zerlegt sozusagen. Und wahrscheinlich hast du beim Bau des Monolithen auch schon gesagt, hey, hier wird irgendwann mal eine Tür kommen. Jetzt ist sie noch nicht so. So stelle ich mir das vor, dass genau, du so ein bisschen das schon, ja, to have the end in mind, so ein bisschen so gedacht ja, hast, dass du sagst, hier kommt irgendwann ein weiterer Durchgang ins Haus. Jetzt ist da noch eine Mauer, aber ich kann sie leicht wieder aufmachen, weil genau, ich sie dann klar, okay.
Ja, und das Wichtige ist einfach, dass man die Bausteine, die man da positioniert und etabliert, dass die möglichst einfach auch erweiterbar, austauschbar, flexibilisierbar sind. Und das können die Infrastrukturbausteine sein. Da haben wir frühzeitig eben auf Amazon gesetzt, weil ja, Amazon in der Struktur, die einfach unglaublich viele Möglichkeiten da bietet. Ja. Und da haben wir natürlich auch eigentlich mehrere Schwenks gemacht, ne, von Kubernetes. Ja, das ist jetzt eine Art und Weise, wie man zum Beispiel verschiedene Services laufen lassen kann. Kubernetes wurde von Google entwickelt, weil Google ja im Prinzip unglaublich viele Millionen, Milliarden Microservices betreibt. Mhm. Und dass natürlich Grenzen der Skalierbarkeit kommt, wie man diese einzelnen Services irgendwie miteinander orchestrieren kann, laufen lassen kann, Ausfallsicherheit und so weiter und so fort. Das heißt, viele, viele Sachen, die man einfach braucht, um eine stabile Software am Laufen zu halten. Ja, und das war eben auch entsprechend eine der Technologien, die wir frühzeitig eingesetzt haben. Aber das Problem eben an Kubernetes, man muss es in der Regel, oder es ist relativ viel Aufwand, das zu betreiben. Also wir haben dann selbst unseren eigenen Kubernetes, sogenannten Cluster, betrieben. Und Cluster heißt einfach nur, muss man sich vorstellen, da sind verschiedene virtuelle Instanzen dahinter, die es einfach ermöglichen, deine kleinen Pakete, deine kleinen Services, die du dann peu à peu baust und auch betreiben möchtest, die dann entsprechend redundant auf verschiedenen sogenannten Pods laufen zu lassen. Pods sind wieder so abgekapselte Thematiken.
Wenn ich das versuche zu verstehen, also es ist einmal so ein bisschen eine Art und Weise, wie man mit dieser extremen Dezentralisierung umgeht. Also ich stelle mir vor, wir machen alles sehr, sehr klein und verteilen das so auf die ganze Welt. Und ich muss aber diesen ganzen Zoo auch irgendwie immer managen sozusagen. Und er muss halt irgendwie miteinander kommunizieren. So stelle ich mir das vor. Ich habe immer noch gut dieses Beispiel von Amazon irgendwie im Kopf, dass sie gesagt haben, quasi überspitzt, dass hinter jedem Button auf der Seite ist eigentlich ein kleiner Microservice und den kann ich updaten. Ich kann nur den Button updaten und ich kann nur das, also ich kann dieses ganze auseinandergefisselte Ding updaten an jeder Stelle, wo ich will und permanent. Aber um das zu tun, brauchst du, so habe ich dich jetzt verstanden, brauchst du halt auch wieder irgendwie mächtige Tools, die das im Griff behalten. Ne?
Genau, und das ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Und das ermöglicht dir natürlich viel zu skalieren und auch viel zu redundant vorzuhalten und so weiter und so fort. Aber wir haben einfach gemerkt, hey, wir haben persönlich keine Lust, so viele Entwickler abzustellen, die sich nur um den Betrieb von so einem Kubernetes-Tooling zu kümmern. Ja. Das heißt, dann haben wir da im Prinzip auch einfach nochmal die dritte Iteration unserer Technologie-Evolution vorangetrieben. Und das nennt sich Serverless. Und Serverless ist so gesehen die nächste Evolutionsstufe, wenn ich so sagen kann, von Entwicklung und wie man Software heutzutage baut, entwickelt und auch betreibt. Und das heißt einfach nur, man schert sich überhaupt nicht mehr um Server, die dahinter liegen. Also bei so einem Kubernetes-Cluster oder auch vorher, wir haben unsere eigenen virtuellen Instanzen gehabt. Bei so virtuellen Instanzen muss man Updates fahren, ne, Security-Patches,
Zertifikate. Normale Rechner auch, normale Server, genau, die eben rumstehen.
Ganz genau, nur dass die virtualisiert sind. Und Kubernetes ist ähnlich. Ja. Kubernetes ist dann einfach nur ein Cluster von verschiedenen virtualisierten Umgebungen, die wiederum auf virtuellen Servern laufen. Aber trotzdem, auch das muss wieder mit Tooling versehen werden, das muss betrieben werden. Ja. Und wir haben einfach gesagt, hey, die nächste Evolutionsstufe auch für uns ist es, das Ganze serverless zu betreiben. Mhm. Als konkret, ganz vereinfacht gesagt, man entkoppelt sich komplett Softwareentwicklung und Betrieb von der darunterliegenden Infrastruktur. Das heißt, wir haben einen Infrastrukturbetreiber, das ist Amazon AWS. Die kümmert sich um den Betrieb der dahinterliegenden Server, das ganze Updaten, Security, Maintenance, Skalierung. Und wir sagen einfach nur, wir wollen unseren Service darauf laufen lassen, sieh zu, dass es funktioniert. Okay. Und das ist einfach im Prinzip dann das, was wir möchten und das unser Ziel ist. Und Amazon ist dann der Betreiber mit den SLAs, der muss die Verfügbarkeiten bereitstellen und so weiter und so fort. Und daraus haben wir natürlich den großen Vorteil, wir können uns auf die Softwareentwicklung lösen, der Probleme unserer Kunden fokussieren. Das ganze andere Betreiben der Infrastruktur, das ist ja kein USP für uns. Ja. Das soll ja nur laufen, und zwar skalierbar und secure, also sicher und zukunftsfähig. Aber wir können uns eben darauf fokussieren, die Probleme unserer Kunden zu lösen. Das war uns das eben heißt, auch ganz wichtig.
Ja, genau, das kann ich voll nachvollziehen. Aber du hast jetzt also drei Schritte. Du sagst, letzter Schritt war eigentlich so serverless und der zweite war dann?
Ja, im Prinzip unsere Infrastruktur auf Kubernetes, auf verschiedenen Clustern laufen zu lassen.
Und die erste war, oder die erste?
Selbst eigene virtuelle Server zu betreiben. Ja,
und dann, dann habt ihr aber nach und nach mehr abgegeben zu AWS sozusagen. Von diesen. Warum habt ihr das nicht gleich mal am Anfang? Gab es diese Service, die Angebote noch nicht von AWS, dass sie auch quasi viel, viel mehr für euch machen, dass ihr euch noch mehr konzentrieren könnt auf entwickeln und Kundenprobleme lösen?
Also Serverless stand vor 3,5 Jahren schon noch in den Kinderschuhen. Mhm. Kubernetes war schon relativ etabliert, würde ich mal sagen. Aber auch dort gab es zum Beispiel, als wir damals angefangen haben, es gab noch keinen gemanagten Kubernetes-Cluster von Amazon.
Ja.
Das heißt, dementsprechend musste man das selbst alles aufsetzen, was einfach komplex ist. Peu à peu über die Jahre hinweg hat dann Amazon immer mehr davon auch übernommen, also selbst mehr sein Serviceangebot diversifiziert. Und mittlerweile gibt es da gemanagte Kubernetes-Varianten, wo es auch einfach ist, Kubernetes zu betreiben oder eben komplett alles abzugeben. Das heißt, man muss sich dann im Prinzip um die Infrastruktur in Anführungsstrichen überhaupt keine Gedanken mehr machen.
Ich meine, das ist ja genauso, jeder wird es kennen, der sich eine Website baut. Früher musstest du halt in einem Rechenzentrum da dir deinen Server hinstellen und dann musstest du den auch pflegen und machen. Und heute kannst du wirklich sagen, ich möchte einfach nur diese Webadresse haben und ich möchte mich ums Design kümmern und im Text und im Hintergrund gegen Geld machen das dann große Anbieter für dich. Mhm. Okay, serverless, dann machst du das. Jetzt hatte ich irgendwie noch irgendeine
Frage. Ja, und auch da vielleicht noch als Zeitnotiz. Unsere Technologie, unsere Sprache hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Also wir sind immer noch auf der Frontend-Seite bei React, weil wir damit einfach sehr gut gefahren sind und das ein super tolles Ökosystem ist, mit dem man sehr, sehr schnell auch Sachen eben auch realisieren kann. Mhm. Aber zum Beispiel auf der Backend-Seite nutzen wir mittlerweile etwas, das nennt sich TypeScript. Und der Grund, warum wir von Java immer mehr zu TypeScript gewechselt sind, ist einfach auch die Entwickler. Also wir haben sehr, sehr starke Entwickler auf der JavaScript-Seite. Mhm. Auch die ganzen Leute, die von Java kommen. Java ist zum Beispiel nicht so unglaublich gut oder nicht so perfektioniert, um zum Beispiel serverless betrieben zu werden auf Amazon. TypeScript ist da einfach viel nativer, viel einfacher, viel besser auch optimiert. Und dementsprechend ist auch mit dieser technologischen Wende im Prinzip auch die Frage gewesen, wie verändern wir auch unsere Backend-Sprache, um dort nochmal das Maximum rauszuholen an Effizienz, an Produktivität, an Qualität. Und daraus resultieren sind wir einfach bei TypeScript gelandet. Das ist auch eine relativ moderne Sprache. Da gibt es dann aber auch sowas wie Go, da gibt es Python, also ganz, ganz viele verschiedene andere Sprachen, die man auch hätte wählen können. Mhm. Nur bei Go zum Beispiel, warum wir uns dagegen entschieden haben, einerseits Java zu TypeScript oder JavaScript TypeScript ist viel einfacher für einen Entwickler. Mhm. Ist sehr, sehr ähnlich. Go ist da schon ein bisschen anders. Plus der Talentpool, also auch Entwickler zu finden, die Go kennen, die sind wirklich rar und das ist auch mal eine Abwägung, die man treffen muss, wenn man Teams skalieren möchte, neue Teams aufbauen möchte, da muss man immer auch im Hinterkopf behalten, wen bekomme ich überhaupt? Wie sieht der Talentpool aus? Und muss ich da vielleicht mit Google konkurrieren, die sich alle Go-Entwickler krallen?
Ja, oder gehe
das ist dann schon schwierig,
Also da muss man sich auch so ein bisschen dann vielleicht eine kleine Nische suchen und vielleicht Entwickler ansprechen, die auch eine Nischensprache oder eine Sprache, die gerade erst neu kommt, Bock haben auf das. Also die da so ein bisschen zu attracten. Wie viel habt ihr denn im Moment? Wie viele Entwickler bauen sozusagen an diesem?
Mittlerweile über 40 Entwickler.
Mhm. Und die sind sowohl da in Vietnam immer noch und auch jetzt aber hier in Deutschland.
Ja, sehr stark auch mittlerweile in Deutschland. Also wir haben jetzt in Deutschland mittlerweile 5 Teams. Auf der Vietnam-Seite haben wir noch 2 Teams. Ja, das heißt, deutschlandweit haben wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren wirklich extrem gut aufgebaut.
Und noch eine Frage. Amazon, okay, AWS. Aber Microsoft Azure, ist das eigentlich sozusagen, das ist das Konkurrenzprodukt, ist das eigentlich, tun die sich nichts? Sind die gleich vergleichbar? Ist das so wie, ja, kannst du zu dem gehen oder zu dem? Das sind die beiden großen Platzhirsche oder
also wenn du mich fragst, klar würde ich sagen, Amazon ist absolut der Marktführer immer noch.
Ja.
Microsoft Azure hat extrem aufgeholt. Also wenn du in dem Microsoft-Ökosystem zu Hause bist, also .NET und eher Microsoft-Sprachen einfach mitbringst, dann ist Azure auf jeden Fall das richtige Ökosystem für dich. Ja, das ist einfach viel nahtloser, viel nativer auch zu entwickeln. Würde ich auf jeden Fall in diese Richtung vorschlagen. Nichtsdestotrotz, und warum wir uns dagegen damals entschieden hatten, jetzt auch wiederum fast 3,5 Jahre zurück. Damals war Azure in Deutschland noch nicht so verbreitet. Also Amazon hatte schon einen super guten Namen. Eine Deutsche Bahn war auf AWS, eine BMW. Das heißt, auch dort zu argumentieren, hey, guck mal, Energieversorger, da sind schon etablierte große Unternehmen auf Amazon. Bei Microsoft war es schwierig und Microsoft hatte damals noch eine Kooperation mit T-Systems, war das, glaube ich.
Ja.
Und das heißt, da gab es so eine Idee, hey, Treuhändermodell, eure Daten hier liegen bei T-Systems nur in Deutschland, was Amazon ja auch gemacht hat. Nur ist es eben eine amerikanische Firma und es gab keinen Treuhänder. Und durch dieses treuhänderische Konstrukt konnte Microsoft gar nicht so viele Services anbieten, weil es die eben auf dieser Infrastruktur bei T-Systems nicht gab.
Ah, okay.
Und dementsprechend haben wir gesagt, ist schon limitiert, also alle möglichen Thematiken, Services, Sprachen und so weiter und so fort, sodass wir auch gesagt haben, hey, das ist etabliert Amazon, plus es bietet einfach viele Möglichkeiten an. Es war für uns einfach dementsprechend der No-Brainer, da hinzugehen. Ja.
Aber nochmal auch mit Amazon, ist das wirklich durch, auch in der deutschen Energiewirtschaft oder auch in der deutschen Wirtschaft? Ich höre immer wieder oft, wenn ich auch so mit IT-Leuten, auch so in Stadtwerken, auch größeren spreche, dass es halt immer noch ein Thema ist mit Privacy Shield, mit DVSGO.
Absolut.
Man sagt zwar mal, die Großen machen es auch, aber ich frage mich, ist es inzwischen wirklich final geregelt, dass die Daten hier liegen? Also wenn ich das so von außen naiv einschätze mit diesem Privacy Shield, was gekippt ist, kannst du das auch vergessen. Auch wenn die Sachen in Frankfurt liegen, wenn du es ganz hart auf hart spielst, dann kommen die daran.
Ja, dann ist es halt wirklich einfach wichtig, wie du deine Technologie oder deine Daten abgesichert hast. Und das ist ja das, weswegen Amazon auch dort wiederum extrem gut aufgestellt ist, weil du das verschlüsseln kannst. Und du kannst ja ganz viele Technologien, die wir auch im Einsatz haben, nutzen, die einerseits Amazon anbietet und die du auch on top auf Amazon noch draufsetzen kannst, um deine Daten eben sicherer zu gestalten. Das ist Verschlüsselung, wie du Daten überträgst, das ist Verschlüsselung, wie Daten auch auf deinen Datenbanken ruhen und liegen, also Encryption in Transit und Encryption at Rest.
Ja.
Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, um das sicherzustellen. Und jetzt, wenn du das eben sichergestellt hast auf der technologischen Seite, dann könnte es ja passieren, dass trotzdem die amerikanische Regierung Zugriff bekommt auf Amazon oder durch einen, wie auch immer, durch eine gerichtliche Verfügung Zugriff auf die Daten erhalten möchte. Und daraus resultierend aber nichts damit anfangen kann, weil er ist verschlüsselt, die haben den Schlüssel nicht, der liegt bei uns, da kommen sie nicht ran. Und wenn man solche Konstrukte eben hat, dann ist es eigentlich egal. Ne?
Ja klar, also wenn das aber natürlich, kann natürlich sein, dass jemand sagt, ja technologisch habe ich es verstanden, ist mir übrigens vielleicht auch ein bisschen egal, ob irgendwo in den USA jemand auf meine, keine Ahnung, Solardaten drauf, keine Ahnung. Aber dann haben sie ja immer oft noch das Problem, ja, aber die Compliance-Abteilung bei mir intern sagt, Privacy Shield, no, es gibt keine Rechtsprechung dazu. Und auch wenn du mir tausendmal technologisch das alles erklärst, darfst du es einfach nicht machen. Tschüss, kannst du einfach. Und das ist ja oft auch bei diesem Thema, alles, also zum Teil müsste ganz Office 365 rausgeschmissen werden, was halt auch nicht geht, weil die dann merken, ja gut, dann können wir auch einpacken. Aber also ich glaube, es gibt viele noch, die einfach sagen, ja, die verbieten es mir juristisch einfach, das zu tun, auch wenn ich technologisch den tausend Sachen erzähle.
Ja, da habe ich wirklich auch mit größeren Häusern gerade in diese Richtung auch noch spannende Diskussionen gehabt.
Ja.
Da ist es immer hilfreich, ich kenne mich da gut aus, aber einfach einen Amazon-Experten noch dazu zu ziehen, weil Amazon eben auch wirklich noch viele Sachen eben anbietet, so ein Addendum zu den normalen Nutzungsbedingungen, die es dann trotzdem wieder nicht ermöglichen, einfach Zugriff zu gewähren für die amerikanische Regierung und anderen amerikanisch ansässigen Institutionen. Das heißt, da tut Amazon das Maximum, was möglich ist. Und dementsprechend, klar, kann man nur bis zu einem gewissen Grad argumentieren, auf der technologischen Seite oder eben auf der rechtlichen Seite. Das bleibt dann letztendlich jedem Versorger überlassen, ob er das dann machen möchte oder nicht. Mein Argument ist immer nur, wenn ein Versorger, der im Prinzip ja auch limitierte Ressourcen hat, versucht, seinen eigenen Server zu betreiben, dann muss mal jemand argumentieren, was ist denn sicherer? Auf Amazon zu hosten, wo die klügsten Köpfe der Welt angestellt sind, die im Prinzip Leading-Edge-Technologie einsetzen tagtäglich, die ja so viel zu verlieren haben. Die hosten ja für, wie gesagt, nicht nur Deutsche Bahn, da ist Netflix, da ist Spotify, da ist noch ganz andere Player sind da drauf. Oder ein Versorger, der es im Prinzip bei sich irgendwo im Keller stehen hat oder ein eigenes Rechenzentrum betreibt. Ja, ich glaube, an die Amazon-Daten kommt man viel schwieriger ran als an die anderen Daten.
Aber trotzdem gibt es halt auch immer noch so Unternehmen, auch die ich kenne, die gründen dann auch gerne mal ein gemeinsames kleines Rechenzentrum und fühlen sich fast ein bisschen sicherer fast auch. Also so gefühlt, wenn ich das so höre, ist immer noch so, Amazon ist halt eh immer so ein bisschen evil durch diese Marktmacht und auch durch diese Ausbeuterei. Man hat manchmal den Eindruck, dass Microsoft dann immer ein bisschen besser wegkommt, weil jeder kennt Word und Excel und das ist halt so einfach immer da und Amazon ist halt bequem, aber doch irgendwie evil. So habe ich, das spielt manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen damit rein. Deswegen guckt man da auch mal nochmal besonders kritisch hin. Aber da sind, vielleicht können wir, also ich wollte, da können wir ja jetzt gleich mal reingehen in diese Stadtwerke, IT-Landschaft. Aber ich habe verstanden, ihr habt diese Schritte gemacht, ihr habt diese Entwickler. Ich denke mal, also fühlt ihr euch jetzt gut aufgestellt oder guckst du schon nach vorne, so der nächste technologische Meilenstein, der da jetzt kommt? Oder könnt ihr erstmal mit dem Setting jetzt so ganz gut
Ich bin momentan extrem zufrieden. Also auch diese ganze, wie wir uns aufgestellt haben Richtung Serverless, hat einfach viele Vorteile. Der eine große Vorteil ist eben der Betrieb. Fokus eben auf die Entwicklung von Problemen unserer Kunden. Und der andere große Vorteil ist auch einfach Talente heranzubekommen. Das ist der absolut modernste Technologie-Stack, der am Markt so verfügbar ist. Das heißt, es ist auch viel einfacher, wirklich sehr, sehr kluge Köpfe für ein Startup wie ePilot auch begeistern zu können. Und das eben bei Entwicklern, weil, ne, weiß nicht, wie viel du mit Entwicklern zu tun hast, die sind so begehrt, also die kriegen auf LinkedIn jeden Tag Anfragen über Anfragen. Das heißt, man muss da schon auch zugucken, dass man Entwicklern was bieten kann. Und Entwickler wollen, die wollen was lernen, die wollen moderne Technologien nutzen, die wollen im Prinzip Probleme auch lösen können, die spannender Natur sind. Und die wollen nicht unbedingt auf alter, veralteter Technologie rumhampeln, wo sie auch für die Zukunft keine Perspektive mit haben. Und das ist eben auch so sicherlich ein Spannungsfeld, was im übertragenen Sinne für Versorger sicherlich auch ein gewisses Problem darstellt.
Ja, also du fühlst dich wohl. Und was ist für dich so ein perfekter Tag, wenn so alles läuft? Ich stelle mir manchmal vor, was ist für dich so cool, wenn jetzt gerade 5 neue Entwickler unterschrieben haben, weil sie quasi den Tech-Stack so geil finden? Oder ist es so, dass du sagst, hey, so eine Anforderung super schnell entwickelt, umgebaut und für Kunden verfügbar? Oder alle Systemindikatoren auf grün? Oder was ist für dich so ein perfekter Tag, was diesen Aspekt deines Jobs angeht? So,
ich bin ja sehr kundengetrieben. Das heißt, für mich steht der Kunde, auch wenn ich jetzt auf der IT-Seite tätig bin, immer im Vordergrund. Ja. Diese ganze IT hinten dran, die Technologie, die ist ja nur ein Enabler, dass wir im Prinzip unsere Kundenbedürfnisse schneller befriedigen können. Ja. Das heißt, ein glücklicher Kunde, ne, wenn ein Kunde anruft oder wenn ich Gespräche habe, selbst auch mit Kunden und die Kunden das attestieren, hey, das geht in die richtige Richtung, Projekt oder Produkt oder hier und da, dann ist das für mich ein sehr guter Tag. Ja. Klar, es ist auch ein guter Tag, wenn ich neue Entwickler eingestellt habe, weil die sind eben schwer zu bekommen.
Ja.
Das skalieren wir natürlich auch weiterhin extrem auf unserer Seite. Aber klar, viel wichtiger, happy Kunden.
Ja. Cool. Ja, happy Kunden. Also es sind ja Energieversorger, eure Kunden, würde ich jetzt mal sagen, im Gro, also müsst ihr mich korrigieren, wenn ihr da schon auf andere Branchen gegangen seid, aber im Grunde sind es die vielen Energieversorger, die großen, diese ganze Landschaft, die ja sehr vielfältig ist. Es gibt ja sicherlich 1000 Unternehmen, die da mal so in die erste Zielgruppe fallen. Ich kenne sie auch sehr gut und was heißt sehr gut? Ich kenne halt so dieses Feld-, Wald- und Wiesenstadtwerk, sage ich mal so ganz gut. Diese ganz normale. Klar gibt es immer die großen 4 und dann auch nochmal die großen 10 oder die großen 20. Aber dann geht es ja so in die Fläche und dann gibt es ja immer so diese 100, 200 Leute, Stadtwerke in ganz normalen Städten, die da ihr täglich ihren Job machen. Vielleicht mal am Anfang, wie siehst du deren, du sprichst ja nun viel mit diesen Leuten und auch und guckst dir deren IT an. Wie ist so dein Blick da drauf? Wie würdest du das so beschreiben oder einschätzen, was da unterwegs oder was da draußen rumsteht bei denen?
Ja, also letztendlich habe ich es schon am Anfang erwähnt, eine sehr fragmentierte Landschaft, gerade auf die IT-Seite bezogen, heißt konkret unglaublich viele Applikationen, die im Einsatz sind. Mhm. Das ist das eine. Und teilweise eben auch sehr veraltete Applikationen. Mhm. Und das macht eben den Markt ein Stück weit sehr, sehr unflexibel. Ja, wenn man zum Beispiel sich überlegt, die Kundenbedürfnisse verändern sich, die Kunden wollen, ja, eben gerade Netflix geschaut, auf Amazon per Web-App irgendwie bestellt und dann kommen sie zum Versorger und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Viele Versorger, mit denen ich spreche, die verstehen ihre Kunden und die wissen auch, wie die ticken und wo sie hin müssen, aber sind eben stark eben limitiert durch die IT, durch die Software, die dahinter steht, weil gewisse Sachen gar nicht möglich sind oder so viel Geld kosten oder. Mhm. Das heißt, was ich immer wieder merke, die IT ist leider kein Enabler in dem ganzen Versorgungsumfeld, sondern in der Regel immer der limitierende Faktor. Mhm. Und da sehe ich halt, wie gesagt, im Kern natürlich immer irgendein ERP, ein Billing-System, was über die Jahre hin sehr stark gecustomized wurde. Ja, das können...
Verbastelt, sagen manche auch.
Ja. Ja. Ja, weil einfach, es existiert kein Standard mehr. Das heißt, jeder hat sich im Prinzip, weil natürlich auch die Versorger in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Geld hatten, sich dort auch ein Stück weit verewigt. Das heißt, immer noch irgendeine Sonderlocke hier, da was Spezielles. Das heißt, dass das ganze Thema IT, es gibt keine Standard-IT. Von einem zum nächsten Versorger, auch wenn es das gleiche Produkt, der gleiche Setup ist, sieht komplett anders aus. Ja, und da reden wir vor allem von Schnittstellen, weil Schnittstellen ja auch so das Herzstück einer modernen IT-Architektur oder Infrastruktur auch sind, einfach weil durch diese Schnittstellen kommunizieren eben Systeme miteinander. Und diese veralteten Systeme, die bringen teilweise gar nichts mit, sind nicht erweiterbar, sind sehr stark auf den Kunden ausgeprägt, nicht dokumentiert und.
Ja, also ich kann das auf jeden Fall teilen. Also zum Beispiel hatte ich heute gerade noch ein Gespräch mit einem ganz normalen Stadtwerk. Die warteten jetzt, also ich kann es ja auch nennen, also Schleupen ist ja ein großer Anbieter. Da geht es jetzt von 2.0 auf 3.0. Und die sagte, die große Veränderung da ist, dass man dann in diesem System über den Kunden einsteigt und nicht über die Applikation sozusagen. Ne? Also da fängt es dann jetzt an, dass sie sozusagen versuchen, so prozesskundenzentriert sozusagen die Software umzustellen. Und aber es sind Jahre, die da ins Land gehen und sie warten immer noch auf gewisse Sachen, die Regulierung halt fordert, diese Marco-Themen. Das verstopft halt diesen ganzen Kanal und letztlich können sie dann immer nur noch Commodity im Grunde, glaube ich, abrechnen. Vielleicht dann jetzt auch so ein bisschen Telco, bisschen so Glasfaser, aber sobald man dann auch weiterguckt Richtung Mieterstrom, Prosumer-Modelle, dieses ganze Zeug, was da entsteht, an dezentraler Energieversorgung und Erzeugung, das ist weit weg von diesen Systemen. Und insofern kann ich schon bestätigen. Ich frage mich immer, warum es so ist. Ja, klar, du sagst, es hätten viel Geld, haben sich viel gebastelt. Auch diese IT-Anbieter, diese klassischen, die Schleupens, die Wilkens, die sind auch mit denen groß geworden. Was ich mich immer frage, wenn die jetzt auch so Unternehmen wie euch sehen oder so Unternehmen wie PowerCloud oder so Unternehmen wie Octopus, ja, also da ist unheimlich viel Bewegung von ähnlichen oder von Firmen, die mit einer ähnlichen Technologie unterwegs sind, neu unterwegs im Energiemarkt wie ihr, warum fangen die nicht auch mal neu an? Warum? Also das sehen die ja auch. Und ich hatte letztens so einen Web-Talk bei Digitale Stadtwerke mit Leuten, die da auch mal bei Schleupen waren und hier und dort. Und Konsens da war immer so ein bisschen, ja, die haben einfach keine Lust, neu anzufangen, so ein bisschen. Mhm. Kannst du das so ein bisschen differenzierter betrachten? Ich meine, das ist immer ein leichter Vorwurf von außen. Wieso habt ihr jetzt keine Lust, mal neu anzufangen?
Es ist schwierig. Vielleicht auch eine Anekdote aus meiner eigenen Erfahrung bei Atlassian. Atlassian hat selbst den Schwenk gemacht sie waren sehr stark auf On-Premise, heißt konkret, die Applikationen wurden damals auf eigenen Servern betrieben, Atlassian-Produkte, hin zu einer Cloud-Organisation. Also auch da einen sehr, sehr rapiden Wandel eben auch vorgenommen. Mhm. Und so eine Organisation von einer Art und Weise, von einer Technologie auf eine komplett andere Art und Weise zu migrieren komplett, ja, heißt ja nicht nur, man führt ein neues Tool ein, sondern damit einhergehend auch die ganzen Strukturen zu verändern, wie man denkt, die Kultur des Unternehmens, ja, muss man damit auch wandeln. Das heißt, für mich ist das nicht nur damit getan, zu sagen, oh, guck mal, jetzt haben wir eine Power Cloud oder hier ist eine E-Pilot, sondern da gehen einfach ganz andere Themen damit einher, wie man sich auch aufstellen, IT-seitig. Hatte ich auch schon erwähnt, ich glaube, das ist ein großes Problem. Versorger sind oft in meiner Wahrnehmung sehr, sehr, sie sind auch sehr, sehr darauf ausgelegt, dass andere Berater, andere IT-Dienstleister ihnen helfen. Das heißt, die haben überhaupt keine internen Kapazitäten oder Möglichkeiten, teilweise Dinge auch in Eigenregie durchzuführen, zu etablieren, einzuführen, wie auch immer. Das heißt, ich sehe eigentlich immer wieder Berater über Berater über Berater, externe IT-Dienstleister, die ganz, ganz viel der Wertschöpfung auf dieser Seite übernehmen, was ja auch okay sein kann. Nur das führt eben auch dazu, dass eine gewisse Trägheit da ist. Das heißt, ein Versorger oder viele Versorger können gar nicht von sich aus intrinsisches sagen, ey, wir wollen jetzt mal eine Power Cloud einführen und das ist jetzt der Projektleiter dafür und der treibt das voran, sondern
also du hast diese Leute wirklich komplett gar nicht. Das ist immer nicht nur fehlende IT-Know-how in den Stadtwerken. Also ehrlicherweise muss man ganz oft sagen, nee, da ist überhaupt gar nichts. Da gibt es vielleicht gewisse Leute, die sich mit gewissen Anwendungen gut auskennen. Aber so, was du jetzt sagst, beurteilen zu können, mit welchen Dingen ein Dienstleister auf einen zukommt oder auch viele sagen, ich weiß gar nicht, was mit dieser meinetwegen auch veralteten Software überhaupt geht. Ich habe überhaupt keinen Maßstab. Und das macht da, denke ich, natürlich auch Geschäftsführer unsicher. Dann es kommen natürlich viele, so wie ihr, E-Pilots, White Label hier, Amazon da, und der hat gar kein Gefühl für das Thema, auch weil wenig Digitalkompetenz in diesen Unternehmen ist, auch auf der Geschäftsführungsebene, aber auch in den Aufsichtsgremien. Keiner sagt da mal, okay, Paul, du musst jetzt vielleicht nicht die nächsten technischen Geschäftsführer einstellen, sondern vielleicht die nächsten digitaltechnischen, weil das mit den Muffen und mit den Netzen, das kriegen wir hin, das kriegen auch die Mitarbeiter hin, aber wir brauchen jetzt mal jemanden, der diese anderen Themen kann. Und da kann ich das natürlich schon verstehen, wenn man dann auch im Zweifel immer mal wieder nichts macht und hofft, dass es irgendwie noch ein bisschen länger so funktioniert, ne?
Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist ja eine Migration und so eine Migration, da muss man so viele Themen abwägen, ja. Welche Landschaft, wie kommen wir von der alten zur neuen, wie können wir sicherstellen, dass das Business auch weiter funktioniert, weil man eben auch teilweise an die absoluten Kernbestandteile rangeht, wie Abrechnung, und bei der Abrechnung will man ja nicht unbedingt einen Fehler machen, ja. Weil wenn da was schief geht, das ist halt rufschädigend. Und das ist, glaube ich, die Komplexität einerseits überhaupt bewerten zu können, wie machen wir das, wie gehen wir voran, Leute intern zu haben, die das auch treiben können, die auch Lust haben, das zu treiben, ne, die Kultur des Wandels voranzutreiben, oder eher zu sagen, hey, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was zu tun ist, nicht mal der erste Schritt ist klar, das ist eigentlich so ein komplexes Problem, auch geblockt zu sein von ne, ich mache es jetzt einfach mal und ich probiere es, auch wenn ich noch nicht alle Informationen oder alle nächsten 10 Schritte durchgeplant habe, vielleicht auch dann Hilfe zu nehmen, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, weil die Versorger eben auch gar nicht unbedingt diesen Drive, das Know-how, die Leute teilweise haben, um so eine Entscheidung abwägen zu können. Ja, was ist denn das nächste System? Ist das eine Power Cloud oder ist es vielleicht doch Schleupen 3.0?
Genau.
Da gibt es ja 10 Systeme, da gibt es eine LyncTech, da gibt es eine Schleupen, eine Wilken, eine SAP in verschiedensten Variationen, Power Cloud, Octopus, du hast gesagt, ja. Also es ist schwierig, ja.
Was würdest du denn machen, wenn du jetzt verrückterweise mal, du hast jetzt bei so einem Stadtwerk unterschrieben und du bist jetzt der Erste, der da hinkommt und dann sagt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, räum mal hier diese Stadtwerke IT auf. Was würdest, gibst du Tipps oder wie würdest du da vorgehen? Ich meine, du bist jetzt so ein analytischer Mensch. Wie sehe da dein Gleichungssystem aus? Oder wie würdest du versuchen, da anzufangen?
Du hast schon gut gesagt. Für mich immer ganz wichtig, im neuen Kontext überhaupt zu verstehen, wie funktioniert da alles. Das heißt, erstmal analytisch möglichst viel Know-how einsammeln. Ja. Wie sieht die heutige Welt aus? Und das ist dann im Prinzip eine Bestandsaufnahme. Man kann es auch sagen, so die Ist-Architektur, die zu verstehen.
Ja.
Weil wenn man das heutige Modell nicht versteht, dann weiß man auch gar nicht, wie man von dem heutigen zum zukünftigen gelangen kann.
Okay, das wird schon mal eine Zeit lang dauern, bis man den ganzen Crap da versteht. Ne? Wenn er so gewachsen, bis man das erstmal...
Also man muss es, glaube ich, nicht im Detail verstehen. Okay. Ich glaube, das ist wichtig. Also eine High-Level-Übersicht ist für mich dann immer, dass das zählt. Weil wenn man zu schnell ins Detail abrutscht, dann gibt es zu viele Nebenschauplätze, zu viele Diskussionen. Also man muss das große Ganze, das darf man nicht aus den Augen verlassen. Okay. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja. Weil man muss ja auch irgendwie vorwärts kommen. Also ich bin ein großer Fan von smarten Entscheidungen treffen. Und das bedeutet eben auch mit nicht allen Informationen einfach voranzuschreiten, weil da das sehe ich halt immer wieder, gar keine Entscheidung zu treffen, ist viel schlimmer, als vielleicht erstmal eine falsche zu treffen und dann zu revidieren. Da haben, glaube ich, auch viele Angst zu scheitern. Ne?
Also du kommst jetzt dahin und dann wirst du natürlich schnell sehen, ja, abrechnen tun wir damit. Mhm. Wir haben eine Website, wir haben so eine White-Label-Lösung da, die funktioniert aber nicht. Und das Netz, weiß ja, die benutzen da irgendwie auch so. Und dann hast du so die Systeme und weißt, wie die miteinander kommunizieren. So, dann siehst du das Elend, sage ich mal. Und was würdest du dann machen? Das ist für mich immer so ein spannender Schritt, wenn man jetzt auch sagt, ja, was ist das Ziel und was ist ein erster möglicher Schritt auf dem Weg dorthin?
Ja, für mich vielleicht nochmal einen Schritt dazwischen. Ja, gerne. Ich komme ja auch von der Business-Seite. Also nur eine Migration der Technologie zu machen, der Technologie willen, macht keinen Sinn. Weil ja, im Zweifelsfall hat man dann die gleichen Probleme, nur mit einem neuen Anstrich. Ja. Also man muss halt schon verstehen, was sind eigentlich die Probleme oder was möchte man auch in Zukunft erreichen? Also möchte man die Umsätze verdreifachen? Möchte man automatisieren, weil man vielleicht merkt, hey, in den nächsten 10 Jahren hören alle unsere klügsten Mitarbeiter auf, die das ganze Know-how haben. Also man muss eigentlich genau wissen, was ist das Ziel, was man erreichen möchte? Was sind die Business Requirements? Und von denen kann man dann im Prinzip die IT-Richtung ableiten. Dann gibt es Diskussionen über, wo möchte man sein businessseitig in vielleicht 1, 2, 3, 5 Jahren und leitet daraus resultierend ab, okay, was brauchen wir eigentlich dafür? Wir brauchen vielleicht ein neues Abrechnungssystem, weil wir wollen nicht nur irgendwie lokal Commodities vertreiben, sondern wir wollen, um unser Geschäft zu erweitern, überregional Commodity plus X anbieten. Ja. Dann muss man gucken, okay, wer kann das überhaupt abbilden? Vielleicht putzt dann sowas wie eine Powercloud raus, eine E-Pilot. Ja, da macht man sich so ein Bild der Zukunft. Also auch da im Prinzip ganz plump gesagt, ist Architektur, Bestandsaufnahme, wo möchte man hin, was sind die Ziele businessseitig, um daraus resultierend eine zukünftige IT-Architektur ableiten zu können. Mhm. Was für mich einfach in dem Schritt, das ist ganz schön, man hat im Prinzip dann 2 Schaubildchen, man weiß, wo man hin möchte, aber es ist meistens die Frage, ja, wie komme ich dahin? Was ist der erste Schritt? Also wie kann ich diesen ersten Schritt möglichst einfach gestalten? Und da ist für mich eben ganz wichtig, man braucht ein Bindeglied. Und dieses Bindeglied ist für mich dann oft auch einfach IT, Technologie, so eine Art Middle Layer aufzubauen.
Genau, da habe ich auch von gehört, diese sogenannten Abstraktionsebenen, die man so nochmal, also man braucht ja irgendwie, ja, beschreib das nochmal, das finde ich interessant. Wie kann sowas aussehen oder wofür ist es gut?
Ja, im Prinzip so ein Middle Layer ist genau, wie du sagst, ist eine Abstraktionsschicht. Mhm. Das heißt, im Idealschaubild würdest du etwas über die alte Landschaft drüber stülpen, dass du gar nicht mehr die neuen Systeme direkt an die alten Systeme andocken musst. Mhm. Weil die alten Systeme werden ja perspektivisch ausgetauscht. Das heißt, du hast zum Beispiel sowas wie ePilot und PowerCloud neu drin. Dann würdest du im Prinzip die Systeme über eine neue Orchestrierungsschicht miteinander kommunizieren lassen. Und diese Schicht dazwischen entscheidet dann, mit wem muss ich kommunizieren? Mit System A, mit System B und wie muss ich mit dem System kommunizieren? Der große Vorteil ist einfach, dass du eine verteilte Landschaft hast. Das heißt, du kannst deine Landschaft verteilt aufbauen und du kannst immer kleine Blöcke austauschen. Mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, die White-Label-Plattform für Solar, das nehme ich raus, das kleine Stückchen, baue da vielleicht was Neues rein. Dann sagst du vielleicht, okay, Abrechnung Non-Commodity geht in der heutigen Welt nicht. Dafür schaffe ich vielleicht nur für diesen Use Case eine Power Cloud an und rechne damit Non-Commodities ab, aber Commodities wird weiterhin in die alte Welt reingespielt. Das heißt, mit dieser Art der Abstraktionsschicht dazwischen kannst du dir einfach einerseits Zeit erkaufen, du kannst dieses gesamte Migrationskonstrukt von Ist zur zukünftigen Architektur filetieren und dann auch entsprechend in kleine Häppchen runterbrechen. Und das
das kann ich verstehen. Also man versucht quasi, weiß nicht, wenn ich es mit Lego beschreibe irgendwie, oder du baust dann irgendwie das Bestehende nach, aber versuchst das in kleinere Teile zu haben, dass du irgendwie kleine Teile von dem Alten anfassen kannst du öffnest das so ein bisschen, aber das arbeitet noch wie immer, nur gibt es irgendwie so Sachen, wo du ein bisschen rein kannst, wo du ein bisschen anknüpfen kannst und sagen kannst, okay, ich nehme mal eine Ecke raus und knüpfe die mal an so eine E-Pilot an und dann sozusagen, aber was gibt es dafür?
Das ist nur eine Möglichkeit, ne? Das ist so ein bisschen so die graduelle Variante, das sequenziell peu à peu oder auch parallelisiert Stückchen auszutauschen mit relativ minimiertem Risiko. Und die Alternative ist natürlich zu sagen, man hat sein Kerngeschäft, das betreibt man weiter mit der alten Systemlandschaft und man baut das neue Zielbild auf der grünen Wiese neu auf. Genau. Und das könnte bis dahin gehen, dass man sagt, man gründet radikal ein neues Geschäftsfeld, ein neues Unternehmen, Man stellt einen neuen Geschäftsführer ein, neue Leute, digital affine Leute, was auch immer man erreichen möchte. Das heißt, man splittet im Prinzip komplett die alte Organisation, die alte Welt von der neuen Welt. Geht natürlich auch, ne? Das ist so ein bisschen eine radikalere Variante. Und man packt dann vielleicht die gut sind, die Potenzial haben von der alten Welt in die neue Welt. Und baut dann im Prinzip da die neue Welt auf als Proof of Concept und tut dann im Prinzip, je nachdem, wie reif das neue System ist, immer wieder weitere Stückchen aus der alten Welt in die neue Welt überführen.
Ja klar, das ist der radikale Ansatz, mal abgesehen von kulturellen Problemen, aber technologisch ist das auf jeden Fall auch was, wo du sagst, ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, bevor ihr da mit irgendwelchen Abstraktionsschichten rummacht. Und ich meine, das ist ja wie so eine Abstraktionsschicht, stelle ich mir vor, das ist wie viele kleine Schnittstellen, die auch teuer sind, erstmal in das alte System. Also meinetwegen, ich habe jetzt einen Schläupen Wilken, ich muss ja irgendwie an das Zeug ran und das wird ja irgendwie Geld kosten. Oder auch vielleicht die Frage, was gibt es überhaupt für Abstraktionsschichten? Gibt es da Software für, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt Middleware für, also was?
Ja, das absolut. Für da gibt's wirklich extrem viele. Das ist zum Beispiel von der SAP, CPI, Cloud Platform Integration. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel echt eine gute Lösung von SAP, um so ein Middle Layer einfach zu lizenzieren. Das ist auch ein Software-as-a-Service-Angebot, ist in der Cloud gehostet von SAP. Kann man aussuchen, Azure, Google oder Amazon. Da gibt es aber auch andere Middle Layer. Dellbumi ist ein sehr populäres Tool. Das kann man auch selbst auf seinen eigenen Servern, auf seiner eigenen Landschaft hosten oder in der Cloud. MuleSoft, die wurden von Salesforce gekauft, ist auch eine gute Middle-Layer-Variante. Da gibt es ganz, ganz viele. Oder halt eher klassisch BPM. Ne? Da gibt es dann BPM-Anbieter, Business Process Modeling. Das heißt, da würdest du dir klassisch selbst deine BPM-Plattform, dein Orchestrierungslayer, zum Beispiel auf deinen eigenen Server laufen lassen und den würdest du dann im Prinzip als Middle-Layer verwenden, weil dieser BPM-Layer, der kann im Prinzip Prozesse modellieren. Und der Prozess könnte ja sein, Daten empfangen, transformieren und irgendwo weiterleiten.
Okay. Aber ist auch was für Profis, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du dann quasi so ein bisschen als technikaffiner Mitarbeiter im Stadtwerk sagst, ja, ich gehe jetzt mal Software as a Service, Middle Layer, ich rufe mal bei Schleupen oder Wilken an, sage, ich habe hier so eine Abstraktionsschicht, ich möchte mal da drauf bei euch. Das wird wahrscheinlich alles nicht funktionieren. So, okay, aber okay, also entweder ich mache diesen Layer,
ja. Wobei ich schon die Erfahrung gemacht habe, ne, es gibt ja auch viele Konglomerate wie eine RKU-IT, eine Tyga, die natürlich viel Know-how auch bündeln, für ganz, ganz viele kleinere oder mittelgroße Versorger eben entsprechend auch. Und die bringen in der Regel schon sowas mit, auch das Know-how, die Möglichkeiten. Das heißt, da kann man einfach unglaublich viele Synergien schöpfen aus so einem Konglomerat und muss nicht irgendwie alleine den Weg gehen. Ja. Das heißt, da habe ich schon relativ positive Erfahrungen gemacht. Ja.
Wie ist das jetzt, wenn ihr kommt mit ePilot um die Ecke, ihr seid sozusagen vorne am Frontend, wie weit geht wie fügt ihr euch so in diese IT-Landschaft, in diese veraltete ein? Ihr seid ja nur ein Teil, was so ein bisschen neu dazukommt oder löst ihr auch was anderes ab oder geht ihr in eine Lücke rein, wo eh nichts ist sozusagen oder?
Unterschiedlich, also je nachdem, wie wir reinkommen beim Unternehmen. Ja, klar, klassische Lead-Generierung aus dem EDL-Bereich kommen wir ja eigentlich her, Energiedienstleistungsbereich.
Ist jetzt, glaube ich, nicht überall so sofort da, ne? Also,
manchmal gibt es da gar nichts, manchmal gibt es da eine existierende Lösung, die vielleicht abgelöst werden soll durch uns. Ist unterschiedlich. Oder eben auch Commodity-Breitband. Da ist dann schon häufiger so, dass im Commodity-Bereich schon was existiert, was wir dann perspektivisch eben ablösen sollen. Und das ist dann oft unsere Erfahrung, Agenturleistung, ja, da wurde irgendwie eine Klickstrecke mit einer Agentur gebaut, die wurde nicht mehr weitergewartet. Oder es wurde von irgendeinem Drittanbieter mit im ERP-System eben auch entwickelt, aber auch dort irgendwie Stillstand über die letzten Jahre.
Genau, also da was du sagst, das Sachen. War gerade letztens ein Beispiel, die haben ein bisschen Kundenportal auf, also schon in so ein Account auf der Website, aber und so ein bisschen so ein Modul von so einem ERP-Anbieter, der so ein bisschen Web dran gemacht hat, aber die beiden kommen nicht zusammen und die kriegen es auch nicht zusammen, weil du sagst, wie du sagst, der Anbieter, der ERP-Anbieter macht da jetzt auch nicht unbedingt weiter mit diesem Webmodul. Dann ist diese Agentur, das hat vielleicht ein Vorgänger gemacht, weiß gar nicht. Und so liegen Rohre im Boden, aber irgendwie fehlen da schon so ein paar Meter und du musst eigentlich alles wieder aufbuddeln.
Genau, das ist auch, glaube ich, unser großer USP, dass wir einfach dieses Stückwerk vorne, also alle Prozesse um den Kunden herum, da entsprechend oder dahingehend digitalisieren und natürlich auch noch digitalisieren werden in vielen Bereichen. Und diese Orchestration, also dieses Zusammenspiel zwischen den Kundenprozessen, was vom Kunden an Informationen eingesammelt wird und das weiterzureichen in die Systemlandschaft, das ist eben da unsere Stärke.
Ja,
Muss mir entschuldigen im Hintergrund, aber.
Nö, das ist voll okay. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen, wenn du da wärst, du machst dir ein Bild, Abstraktionsschicht oder ich mache was ganz Neues nebenbei. Klar, ich muss wissen, wo ich hin will. Das ist auch, also auch wieder heute weiß ich aus einem anderen Gespräch, wo auch sowas Ähnliches wie vorgestellt wurde, wie ihr das habt. Und da kommen aber auch so Rückmeldungen, die sagen, ja, bringt das wirklich neue Kunden? Brauchen wir das wirklich? Ne? Und das sind natürlich genau die Fragen, wenn du da nicht einigermaßen klar beantwortest, dass du Commodity plus X in räumlicher Ausbreitung Y machen willst, dann hast du auch gar keinen Maßstab, wo du abgleichen kannst, lohnt sich jetzt eine Investition in eine Abstraktionsschicht, in ein neues System, weil du gar nicht keine Idee hast, wo du hin willst und was du an Investitionen bereit bist zu investieren. Ne? Ja, okay.
Ich glaube, was man sich die Frage auch stellen muss, ist ja nicht nur, gewinne ich neue Kunden, sondern kann ich überhaupt meine Kunden, existierenden Kunden halten? Das ist ja auch die andere Herangehensweise, weil andere werden sich weiterentwickeln. Neue Teilnehmer sind am Markt, die ein neues Angebot mitbringen, die effizienter aufgestellt sind, die günstiger dadurch auch wiederum das Ganze operieren, anbieten können. Und das ist ja auch noch ein weiteres Problem. Also nicht nur neue Geschäftsfelder, aber auch einfach überlebensfähig zu bleiben.
Ein anderer Kollege, der in diesem anderen Web-Talk meinte auch, vielleicht ist auch eine Strategie, einfach abzuwarten, nicht zu viel zu investieren, irgendwie noch die Kriegskasse so ein bisschen zu füllen mit den Bestandskunden. Das sinkt vielleicht ab, aber einfach jetzt nicht, die Braut so ein bisschen schön zu machen im Sinne von Geld, nicht Technologie. Und vielleicht ist die Zeit auch noch gar nicht reif, dass sich Stadtwerke zusammentun. Ne? Also vielleicht wird das früher oder später der Fall sein müssen, auch wenn du jetzt sagst, du hast 3-4 Stadtwerke, die wollen das so, wie du es beschrieben hast, fehlen da ja auch immer noch dann die Mittel, die Leute. Und dann ist ja immer sofort die Antwort, ja, dann kooperiert. Aber oft ist die Bereitschaft immer noch gar nicht da, zu kooperieren. Dann scheitert das, wie jetzt kürzlich hatte ich das wieder gelesen in der ZFK, irgendwie Kaiserslautern und Pirmasens wollten was zusammen machen, habe ich nur so überflogen. Aber du siehst sofort die Stichworte, sie konnten sich nicht einigen über Aufbau- und Ablauforganisation, was für mich dann immer wieder heißt, ja, es über die Strukturen und wer ist Chef und wer ist Koch und wer ist Kellner. Vielleicht ist es auch eine Strategie, eher zu warten und zu sagen, bis der Druck noch höher ist, mal ein bisschen Geld zur Seite legen, um dann irgendwie richtig aufgestellt zu sein. Also finde ich auch fair enough. Ja,
was wir auch oft machen, das ist eigentlich ähnliche Strategie, im Prinzip, dass die heutige Landschaft dahingehend zu modernisieren, nur zum Kunden hin. Ja. Entsprechend mit ePilot dann als Facilitator. Mhm. Aber das Ganze in die Bestandslandschaft erstmal genauso, wie es immer funktioniert hat, hineinzubekommen. Das heißt, dass zumindest mal so weit wie möglich Sachen automatisiert werden können, dass das heutige Geschäftsfeld im Prinzip optimiert wird, dass die Prozesse zum Kunden hin ein bisschen optimiert werden und da auch sicherlich mehr Potenzial dahinter steht. Aber gar nicht versucht, komplett das volle Programm mit, oh, wir müssen das CRM austauschen, wir müssen das Billing-System austauschen und. Mhm. Weil das ist vielleicht eine Sache, die man auch später entscheiden kann. Mhm. Und durch so einen leichtgewichtigen ersten Schritt, also vorne im Prinzip so ganz plakativ ePilot Frontend, integriert in das existierende Backend-System, trotzdem mit der skalierbaren Architektur dazwischen stehend, das ist oft auch ein Ansatz, der relativ gut funktioniert, weil man dann eben nicht entscheiden muss, heute, ja, muss ich mir jetzt für eine Power Cloud entscheiden, für eine SAP, für eine Schleuben, für eine Wilken, sondern man kann diese Entscheidung vertagen und sagen, hey, ich kann es auch in 3 oder 5 Jahren entscheiden, aber ich habe zumindest mal vorne zum Kunden hin möglichst viel modern aufgestellt und kann im Prinzip diese 2 Welten koppeln. Und das macht mir im Prinzip erst auf der technologischen Seite oft. Man koppelt das Frontend vom Backend. Ja. Wie gesagt, plakativ gesagt, ePilot als Frontend, als in diesem Beispiel. Könnte man genau andersrum machen, ne? Auch Backend vom Frontend koppeln, dass man vielleicht seine eigene Agentur hat und das Backend-System entkoppelt. Aber das ist an sich auch ein Ansatz, der sehr, sehr meiner Meinung nach gut funktioniert im Markt.
Könnt ihr denn gut abrechnen in dem Backend-System? Also letztlich, wenn man jetzt mal das überspitzt sagt, könnt ihr ja nur KWHs abrechnen. So, und jetzt macht ihr ja aber vorne auch anderen Zirkus, sage ich mal. EDL, PV, Solar, Ladeboxen, da ist ja nicht immer nur, du kannst ja nicht immer nur auf Kilowattstunden, Arbeitspreis, Leistungspreis gehen. Oder funktioniert das doch, oder ist es doch so?
Also wir haben also ganz, ganz vereinfacht gesagt, Stück mal Preis geht fast immer. Das heißt, jeder, der ein SAP in der Regel im Haus hat, der hat auch meistens die Möglichkeit, andere Thematiken abzurechnen. Ist immer die Frage, wie das SAP ausgeprägt ist. Wie gesagt, da ist ja auch kein SAP wie das andere.
Ja.
Aber oft findet man dann doch eine Möglichkeit, die gar nicht so kompliziert ist. Mhm. Und auch bei den anderen Anbietern, Schleupen, Wilken, kann man meistens doch mehr machen, als man vielleicht initial gedacht hat. Da muss man natürlich immer abwägen, was bedeutet das, was ist da möglich, wie ist die Architektur eben auch aufgebaut. Deswegen ist diese Bestandsanalyse, auch wenn wir irgendwo reingehen, fast so ein bisschen als Berater, nicht teilweise, da sind wir auch im Team tätig, einfach diese Analyse zu machen und auch zu helfen und zu entscheiden, wo steht das Unternehmen, was ist da möglich und wo geht die Reise vielleicht auch hin. Und damit den IT-Dienstleistern, die da vor Ort auch tätig sind, dieses Zielbild zusammen aufzumalen, das sehen wir oft auch als unsere Verantwortung, weil ePalt alleine bringt ja auch nichts. Ne? Ein abgekapseltes Tool, was neben allem anderen steht, ist ja auch nicht zukunftsweisend. Ja? Und dementsprechend schauen wir auch immer ein bisschen holistischer, wie kann man die Gesamtlandschaft der Zukunft gemeinschaftlich da eben auch aufzeichnen.
Ja. Ja, sehr interessant. Muss ich mir mal, habe wieder 1000 neue Fragen, aber ich will das hier auch nicht in die 2-3 Stunden ausdehnen. Okay, jetzt habe ich nochmal so ein Stichwort hier, auch so diese, wenn du sagst, so Strategien, wohin, was hältst du eigentlich von diesen Ansätzen, so diese Cloud-First-Ansätze, Mobile-First-Ansätze, so das sind ja oft so grundsätzliche so Muster, in die man sozusagen reingeht. Ist das zielführend, sich davon so leiten zu lassen, zu sagen, ja, jetzt muss es ist Cloud, es muss auch alles Cloud-basiert sein? Oder hat es vielleicht auch manchmal Vorteile, wenn man einfach plakativ sagt, ich will jetzt hier alles Mobile First haben und das ist mir auch egal, ich verstehe es auch gar nicht genau, warum, aber kriegt man vielleicht damit schon auch wie durch Corona, sage ich mal, einfach einen großen, durch sozusagen eine harte Entscheidung wie Corona, wie Mobile First, wie Cloud First, kriegt man automatisch technologische Sprünge hin, ohne das auch zu durchdringen oder sagst du, nee, das ist super gefährlich.
Ja, also von meiner Perspektive, wir müssen natürlich gerade in diese Richtung uns als IT-Firma entwickeln. Ne? Ja. Wir müssen Cloud-nativ, Cloud-first, wir müssen Mobile-first denken, weil unsere Kunden, das müssen wir auch als Expertise gerade in dem Bereich mitbringen. Wenn ich jetzt ein Versorger wäre, würde ich jetzt plakativ sagen, Cloud-first bringt erstmal nichts, weil eine Cloud-first-Entscheidung, das bedeutet schon echt einen sehr, sehr krassen Wandel. Da bin ich einfach, wie gesagt, vielleicht eher ein traditionellerer Fan von Schritt für Schritt, das heißt, einen hybriden Ansatz zu fahren, ruhig mal Cloud zu probieren, vielleicht aber auch Cloud in einem Bereich zu probieren, der neu aufgebaut wird und nicht unbedingt den Core direkt in die Cloud zu migrieren, weil das ist wiederum unglaublich viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, viele involvierte Parteien, da muss wirklich auch viel entschieden werden und wenn einfach so viele Entscheider mit am Tisch sitzen, kann man einfach schwer auch das ganze Boot vorantreiben, aber dahingehend, wie gesagt, eher dann auf der kleinen Ebene, klar, Mobile First ist dann das ist viel, 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 viel einfacher zu ermöglichen, weil eine Cloud-Migration hat einfach so viele Variablen, ist ein viel größeres, komplexeres Vorhaben, als zum Beispiel eher so ein Mantra zu haben wie Mobile First, wo man sich auch einfach Anbieter suchen kann, die das entsprechend auch mitbringen oder auch Agenturen oder Dienstleister, die das auch entsprechend leben. Das finde ich einen viel einfacheren Schritt, der schon auch dahingehend notwendig ist, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bestelle Amazon eigentlich nur noch mobile. Die meisten Applikationen, E-Commerce, das passiert eben zwischen Tür und Angel. Man setzt sich ja selten irgendwie noch an den Laptop und dann, okay, jetzt google ich mal und konfiguriere mir da auch meinen Stromtarif. Nein, im Prinzip, ich habe mein Haus renoviert, wollte wissen, okay, Gashausanschluss, was kostet das? Ja. Leider muss ich da anrufen, es gab nichts online, wo ich checken konnte. Ja, aber das habe ich alles am Mobiltelefon gemacht, als ich am Pendel war. Und die Generation ändert sich ja dahingehend immer mehr. Wir können mit dem Ding hier, mit dem iPhone, mit dem Android-Telefon immer mehr machen. Das sehe ich schon als wichtiger. Ne?
Würdest du dir denn, heute habe ich gerade mit meinem Chef noch gesprochen, auch über das Thema, er sagt, so eine Gasheizung oder so, das würde ich ja nie online bestellen. Würdest du das machen? Würdest du jetzt sagen, hier irgendwie so Contracting, ich baue jetzt hier irgendwie ein Öl, Gas, keine Ahnung. Würdest du sowas auch online
Also ich habe bei Thermondo eine Gasheizung geholt. Ich konnte die ja nicht online bestellen, sondern die Heizung habe ich im Prinzip online angefragt. Ja. Das habe ich am Mobiltelefon gemacht. Also,
Und dann Thermondo hat es dann quasi
genau, das war gewickelt. Thermondo. Ja. Klar, der Rest war dann eher klassisch per E-Mail und dann über den Desktop-Rechner. Aber im Prinzip, der komplette Prozess war rein digital bei mir. Und das war von der Tomono-Seite her echt super gelöst.
Ja, ja, die machen das ja auch
sehr gut. Aber klar, ich glaube, so der Schritt, dass ich jetzt sofort die Gasheizung, ne, Tomono hat mir gezeigt, die kostet irgendwie 10.000 Euro, zack, die kaufe ich online.
Es ginge, ne? Also ich glaube, man kann.
Bei mir ging es nicht. Ich glaube, okay. Die haben es vielleicht auch geändert, ich weiß nicht mehr, aber bei mir war es reine Anfrage, ich habe keine Preise gesehen. Und ich bin im Prinzip direkt, ne, Lead generiert und bin direkt mit einem Vertriebler in Kontakt gekommen, ja, weil das ist auch so viel Variablen bei diesen komplexeren Produkten, das ist einfach komplexer. Ja, habe ich 1.000 Fragen, dann hat er eigentlich genau im Kopf, was er verkaufen will. Da gab es dann gerade diese ganzen Erneuerungen bei irgendwelchen Förderungsprogrammen, da blickst du ja gar nicht durch. Und da einen Vertriebler zu haben, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt, klar, das ist auch ein Vorteil von so einer Firma, also auch der Service drumherum, nicht nur das Tool.
Okay. Und nochmal eine Frage auch zu diesen Partnern. Du hast ja gesagt, eben diesen Gashausanschluss. Ihr arbeitet ja viel mit Partnern zusammen, die quasi so Dienstleistungsmodule mit euch zusammen entwickeln oder sie haben sie fertig, aber ihr macht sie verfügbar auf eurer Plattform. Kannst du da nochmal ein Beispiel bringen, wie sowas funktioniert? Vielleicht auch so ein bisschen neueres Beispiel. Ich kenne diesen Hausanschluss. Aber was ist so das Letzte, was ihr so an Partnern ongeboardet habt? Hast du da nochmal?
Da gibt es eigentlich verschiedene Ansätze. Da gibt es einmal den Ansatz, ein klassischer Partner, der dir im Fulfillment hilft. Das heißt, der eine Dienstleistung für dich erbringt, wie zum Beispiel Installation von einer Solaranlage.
Ja.
Das heißt, da haben wir natürlich verschiedene, man kann es eigentlich Systempartner nennen, auf der Plattform. Die haben ihre standardkonfigurierten Module. Das heißt, die sind im Prinzip in unsere Plattform softwareseitig dahingehend integriert, dass sie ihr Produktportfolio digital abbilden. Dass dann die Versorger einfach darauf Zugriff haben. Das ist im Prinzip die erste Integration von solchen Partnern. Da gibt es dann verschiedene. Da gibt es Tiefbauer mit ihrem Leistungsverzeichnis, die sind dann eher beim Hausanschluss relevant. Da gibt es dann Solateure, die machen Installationen. Jetzt haben wir in Betriebssetzung gerade neu rausgebracht. Das ist dann eher eine Strecke, nicht für den Endkunden, sondern für einen Handwerker selbst, der dann wiederum als Partner in einem Partnerverzeichnis verfügbar ist. Und da geht es dann eher darum, Zertifizierung, Gültigkeit und so weiter und so fort. Das sind so eher so die spannenden Themen, wo man eigentlich sag mal, das physische Handwerk digitalisiert und auf der Plattform verfügbar macht. Mhm. Und das Zweite, was wir natürlich machen, ist wirklich Softwareintegration. Das heißt, zwei Systeme, also auch ein Partnersystem, was für unsere Kunden Mehrwert generiert, in unsere Plattform ePal zu integrieren. Und die Klassiker sind dort die Abrechnungssysteme, dass man die Daten automatisch weiterleiten kann, aber auch so Themen wie Envelio, mit denen wir ein spannendes Projekt haben, auch dort die Envelio-Plattform bei uns zu integrieren. Das ist jetzt konkret Hausanschluss, da geht es einfach um die Netzverträglichkeitsprüfung. Ja, Envelio bietet da eine extrem coole Software an.
Envelio ist doch hier auch das
Kernunternehmen, ne? Ganz genau. Ja. Auch hier ansässig. Ne? Die analysieren im Prinzip die kompletten Datenbestände und dann können sie dir relativ schnell sagen, hey, wenn da eine Kunde eine Ladesäule will oder einen neuen Hausanschluss, so und so viel kW, ist das überhaupt möglich im Netz oder gar nicht? Ja.
Genau. Okay, und die haben auch alle Lust, auf eure Plattform zu kommen oder ist das dann auch so ein bisschen so dieser Amazon-Effekt jetzt noch nicht, wo manchmal gesagt wird, ja, eigentlich möchte ich es gerne selber machen, aber ich komme eigentlich nicht um ePilot drum herum. So ist es oder?
Mal so. Ja, also wir haben viele, die auch Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja. Darum kümmere ich mich ja auch gerade, dieses Ökosystem aufzubauen, zu gucken, wer da eigentlich auch Interesse hat, mit uns zu integrieren. Also da stehen mit vielen in Kontakt, mit vielen Softwarehäusern. Aber klar, gibt es auch wiederum die anderen, die sagen, hey, ganz nett, aber irgendwie sind wir auch ein Stück weit ein bisschen konkurrierend, das sehen wir heute noch nicht. Oder dann wiederum die, die sagen, hey, wir können eh alles besser, wir machen das selbst. Also gibt's von bis. Aber wir merken schon, also die Bereitschaft auch von vielen größeren IT-Häusern, also ich spreche da mit relativ vielen Häusern mittlerweile, die ist schon, wird immer stärker oder immer größer, die Bereitschaft.
Ist auch ihr habt jetzt so eine Kooperation, glaube ich, mit PwC gemacht. Fällt das auch in diese Richtung, IT-Haus oder?
Ja, PwC ist wieder spannend, weil das sind dann eher so die, die finalen fast Enabler, würde ich sagen. Das sind einerseits die Berater, die Dienstleister, die zum Beispiel auch Integration tätigen können. Das heißt, wenn wir zwei Systeme integrieren müssen, ePal mit dem Bestandssystem, dann hat PwC entsprechend auch ITler, die Integrationsleistung übernehmen können. Gleichzeitig kann PwC aber auch Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder etablieren und überlegen, wie das abgebildet werden soll digital. mit ja. der Produkten, mit der richtigen Partnerauswahl und dann irgendwie einer Softwareunterstützung ePile plus, mhm. plus, plus. Sowas ist natürlich auch dann durch so einen Partner abgebildet. Und da sind wir eigentlich eher bei der dritten Säule. Das heißt, wir haben Systempartner, wir haben Softwarepartner mhm. und dann haben wir eigentlich Beratungshäuser, mhm. Die letztendlich auch helfen, unser Produkt beim Kunden zu etablieren, mhm. zu implementieren und zu integrieren.
Habt ihr auch Kontakt dann zu dieser klassischen Energiewirtschafts-IT? Gibt es da auch mal so zwischen so Begegnungen, wo man sich auch mal befruchtet oder so? Oder,
was meinst du mit klassisch jetzt?
Hast na,
du
ja, mit Schleupen, Wilken.
Ja, doch, ja, so absolut. Es,
genau. Hm? Ja.
Ja.
Ja, man könnte immer wieder sagen, ihr seid die Neuen und das sind die Alten. Und die sagen, ja, also, dass es da irgendwie keine Ebene gibt, aber...
Nee, gar nicht, weil auch die Häuser, die machen natürlich auch ihren technologischen Fortschritt.
Ja.
Das heißt, mit denen stehe ich auch immer wieder mal im Austausch.
Ja.
Klar, auch oft getrieben durch Kunden. Wenn wir einen Kunden haben und Schleupen einen Kunden oder SIV ja. oder wer auch immer, dann kommt man oft durch den Kunden einfach ins Gespräch ja. und wir dann,
sitzt man
dann auch überlegen.
Tisch.
Genau. Und dann überlegen, ja. ne, wie kann man auch einerseits für den Kunden im Prinzip Mehrwert ja. liefern, aber wie kann man auch strategisch gemeinsam was Allgemeineres auf die Beine stellen.
Ja, klar. Ich meine, das bringt ja auch nichts. Man sitzt beim Kunden quasi und streitet sich dann quasi vor seinen Augen und im schlimmsten Fall kommt er dann überhaupt nicht zum Zug und der eine ruft Euros auf, der andere kommt nicht voran mit seinem neuen Produkt.
Ja, und ich seh die Welt wirklich ganz stark als Ökosystem.
Mhm.
Ich komme ja auch durch Atlassian aus dem Ökosystem. Das heißt, ja. das Software-Ökosystem, da gibt's eine Jira, da Confluence, GitHub, Slack, lauter Tools, ja, und ja. das sind alles im Prinzip Wettbewerber, die aber selbst oder die im gleichen Ökosystem spielen und da in dem Ökosystem ist genug Platz für alle Spieler.
Ja, genau.
Also und ähnlich sehe ich das bei uns auch in der Energiebranche.
Aber ist das bei euch bei ePilot auch so, dass ihr wirklich ganz offene APIs habt, ihr könnt das rausnehmen, das reinnehmen, nur halb, also das ist ja wirklich auch das Tolle bei Slack, also jetzt habe ich für den SIP, machst du eine Typeform-Umfrage, da kannst du direkt das in Slack und das ist ja. alles so klick, 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 klick. Ist es im Grunde auch so bei euch und spielt ihr das wirklich so offen, dass ihr sagt, ja, du kannst jedes Teil von hier mir benutzen, mhm. weiß ich, ob Sinn macht oder nicht, oder steuert man das schon auch so ein bisschen, dass du sagst, ja, das kriegst du jetzt aber nicht aus meinem System nur so raus.
Ja, also im Grundsatz sind wir komplett offen. Also wir verfolgen da auf jeden Fall eine offene Ökosystemstrategie. Mhm. Aber das dann oft eher ist schon alles in der Ausprägung da, wie es vielleicht ein Kunde benötigt oder muss man vielleicht ja. noch was erweitern. Mhm. Sondern die Diskussion haben wir eher, aber vom Fundament her, vom Prinzip her absolut offen.
Mhm.
Ja, und auch eine Power Cloud ja ähnlich. Ne? Klar, es gibt dann natürlich einen Zugang. Du musst ja irgendwie dich autorisiert, also wer hat den Schlüssel, um den Zugriff zu bekommen? Das ist natürlich immer so dazwischen.
Ja.
Das heißt, Partner, Unternehmen, wie auch immer. Aber das ansonsten, sobald der Schlüssel da ist, dann kann man loslegen.
Aber glaubst du, dass es irgendwann auch so sein wird, dass ich sage, ich gründe einen neuen Energieversorger, ich gehe jetzt mal zu ePilot, die Produkte, Commodity will ich haben, gehe weiter zu Power Cloud, die will ich haben, Power Cloud fragt mich dann nach dem API-Schlüssel, mache ich Copy-Paste, da rein, fertig, so, was brauche ich noch? Meinst du, es wird so irgendwann in diese Richtung auch so gehen oder ist es dann doch zu viel B2B?
Also ich glaube, so einfach wird es wahrscheinlich nicht.
Nie
also dass man sich einfach mal einen API-Schlüssel im einen System kreiert und dann sofort im anderen System, weil das oft einfach beim B2B-Geschäft diese persönliche Komponente dabei. Ne? Power Cloud will ja auch mit dem Kunden erstmal sprechen.
Ja.
Das heißt, dementsprechend im B2B-Bereich hat man einfach auch viel weniger Kunden. Wir reden ja in Deutschland, ja, wenn du Vertrieb und Netz zusammennimmst, vielleicht 2.500 Versorger insgesamt oder Netzbetreiber auch. Das ist eine ganz andere Hausnummer wie bei Slack mit, ich weiß nicht, wie viel, hunderttausende Millionen Unternehmen
das
Produkt nutzt.
Ja. Das meinte ich ja eingangs, ne? Also, wenn du sowas wie Typeform machst, ein Formular braucht jeder Mensch auf der Welt. Und da hast du natürlich, da dachte ich so eingangs, ist es halt viel cooler, so als Entwickler vielleicht, du machst ja für Millionen Menschen irgendwas und die fassen es an und so. Eine letzte Frage noch. Mhm. Ihr habt jetzt bestimmt ganz viele Daten auch so. Oder ich weiß nicht, wie viele Kunden sind im Moment auf eurer Plattform? Kannst du so ein paar Zahlen nochmal so um die Ohren hauen?
Ja, genau. Knapp 80 Versorger sind jetzt auf der Plattform, von klein bis groß. Also nicht die Top 4, aber das ist eben so die Top 10. Bis dahin haben wir uns vorgearbeitet. Nutzer, die ganzen anderen KPIs habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber
welche Dienstleistung geht so am meisten? Wenn du sagst, also im Moment geht Hausanschluss mega, also wer das, oder keine Ahnung, gibt es da das?
Ja, also Hausanschluss ist der Klassiker, der geht eigentlich immer, wobei Hausanschluss jetzt auch in Betriebssetzung ist auch ein Riesentopic, weil es einfach noch ein größerer Pain ist, seine ganzen Handwerker da durch den Prozess zu schleifen. Das ist so eher die Netzseite. Mhm. IEG ist so das nächste große Topic, was wir da einfach auch digitalisieren jetzt gerade. Mhm. Und damit haben wir eigentlich mit Hausanschluss in Betriebssetzung und IEG so die Kernnetzprozesse abgebildet.
Okay.
Alles andere ist dann nicht mehr so spannend, zumindest auch für uns. Es gibt sicherlich noch viele Themen, aber das ist dann erstmal ein gutes Portfolio. Auf der Vertriebsseite, ja, klar, da merken wir schon so ein bisschen Aufschwung bei Commodities. Klar, wegen dem ganzen Thema Commodity plus X und Cross-Selling, Upselling, Bundling. Das ist ja auch schon, ist jetzt nichts Neues, ne? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre immer wieder ein Thema gewesen. Aber das geht trotzdem. Und klar, das Breitband-Thema ist echt spannend. Breitband, wollen wir mal rein. Breitband sind auch Versorger bereit, wirklich sehr, sehr viel Geld einfach in das Netz auch zu stecken. Ja. Ist eben nicht reguliert. Da ist einfach auch noch viel möglich. Und gerade in ländlichen Regionen ist da auch viel Potenzial noch da. Also das ist echt ein spannendes Thema. Und bei den EDL-Themen ist eigentlich so der absolute Vorreiter momentan E-Mobilität.
Ja,
das ist so alles, das Hauptthema. Solar, klar, aber E-Mob, das ist
der Renner. Was da bei E-Mob, also vor allem so, was kann ich mir da buchen bei euch? Wallboxen?
Ja, das ist eigentlich so das Thema Wallboxen. Ja. Was aber bei uns auch noch ganz spannend ist, eine Kooperation zwischen Autohäusern und potenziell Versorgern. Das heißt, auch da Versorger als Partner agieren zu können für Autohäuser zum Beispiel, die ja im Prinzip nur das Auto verkaufen können, aber keine Dienstleistung dahinter anbieten können. Ja. So kann man die zwei Gewerke koppeln. Aber eben auch das ganze Thema Ladestrom. Ja, ein bisschen mehr als nur die Wallbox anbieten zu können. Ja. Also auch dort dieses Upselling, diese Upselling-Idee.
Gut, Selat, ich mache mal hier Schluss mit dem Inhalt. Ich, wie gesagt, sehr deepes Zeugs, was du hier mir vermittelt hast oder auch den Hörern. Ich glaube, ja, da muss ich noch mal ein bisschen drauf rumkauen. Ich glaube, es ist wirklich sehr wertvoll auch für Leute mal zu hören. Wir werden da auch auf dem Stadtwerk Innovators Day, seid ihr da, PowerCloud ist da. Wir haben da auch so Themen, wo wir mal so diese Architektur so ein bisschen besprechen. Insofern, ja, danke bis hierhin. Ich frage am Ende immer noch mal so ein bisschen, wo du so hinguckst, so zu welchen Vordenkern, so wen könnte ich vielleicht noch mal hier einen Podcast einladen? Oder wo orientierst du dich auch so? Wo guckst du hin, wenn du sagst, was ist hier Next Level Shit im Tech-Bereich oder auch Energiewirtschaft? Gibt es da so Leute, die dich inspirieren oder
Ja, so im Technologiebereich einerseits mein Bruder, weil...
Wo ist der denn jetzt gelandet?
Der ist Oakland, also San Francisco
bei Bay Area. Google.
Der ist mittlerweile, seine Frau hatte ein eigenes Startup, da hilft er mit. Und ja, mittlerweile nicht mehr bei Google.
Also und das ist aber sozusagen immer auch der, also der ist halt auch noch näher dran, immer an dem neuen Scheiß, sage ich mal. Und ihr, oder?
Ja, und der ist halt auch wirklich ein Crack. Also der hat schon mit, ich weiß nicht, wann er angefangen hat zu entwickeln, mit 18 und mit 17, also damals einen PHP-Editor gebaut, den verkauft. Er hat seine eigene Programmiersprache geschrieben. Also er weiß in der Regel schon wirklich viele Topics und klar, mit ihm diskutiere ich viel und das ist immer eine gute Diskussion, die ich habe. Ansonsten, weiß nicht, Hacker News, ob dir das was sagt, das ist von Y Combinator, ist eine gute Seite, um technologisch einfach da auf dem Stand zu bleiben, Medium, da einfach Leuten zu folgen. Ich bin generell ein Fan auch von Tech-Blogs, ob Spotify, Netflix, die haben ja eigentlich alle ihre eigenen Dev-Blogs.
Kannst du da einen empfehlen? Irgendeinen, der besonders raussticht, der fest und flauschig unter den
Tech. Ja, also Spotify ist natürlich schon, da habe ich auch einige alte Kollegen, die da hingewandert sind mittlerweile. Ist eine coole Firma, die natürlich auch da unglaublich krasse Probleme lösen müssen. Ne? Ja. Wenn man überlegt, wie viele Leute mittlerweile, Millionen von Nutzern, was sie da für Probleme haben, ist das schon sehr spannend. Ne? Mhm. Ja, die haben immer auch eine coole Kultur. Also nicht nur das Technologische ist für mich ja in der Regel wichtig, sondern auch die Kollaboration, das Zusammenspiel. Und wenn ich auch unglaublich gut finde, auch aus der Produktperspektive Intercom. Intercom kennst du vielleicht, du siehst manchmal auf so einer Webseite rechts unten so ein kleines blaues, sieht aus wie so ein kleiner Knopf, das ist so dieser Chat-Bubble und das ist oft einfach Intercom, das ist im Prinzip ja die moderne Art und Weise mit der Serviceabteilung von irgendeinem Unternehmen zu kommunizieren.
Und das ist auch ein cooles
Die haben einfach, ja super, ne? Es sind auch viele ehemalige Atlassian-Kollegen abgewandert, sitzen glaube ich Headquarter in Irland, vielleicht nicht für jeden prickeln, aber wir haben eine super coole Kultur, Entwicklerkultur und auch Produktkultur. Wir haben auch echt eine coole Podcast-Serie.
Ist für euch noch eine Option auch dieses Berlin-Ding? Ist es immer noch so ein Ding? Oder sagst du hier, nee, komm, Deutsch, also wir kriegen es irgendwie vielleicht
arbeiten. Für uns gar nicht Berlin. Nee, Berlin gar nicht, weil mittlerweile ist sowieso immer mehr remote. Also genau. Ich stelle jetzt auch einen ein, der aus Berlin kommt. Also ich kann mir die Leute aus Berlin auch
ranholen, ne?
Remote dazu holen. Dann kommen die halt ab und zu mal ins Office. Das ist ja überhaupt kein Problem heutzutage. Ne? Das ist absoluter Standard. Und das wird auch nicht mehr sich in der Technologiewelt sich verändern. Ja?
Okay. Philipp, ich danke dir.
Vielen Dank.
Ja. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.